Schwankungen erlebt jedes Team einmal in einer Saison. Gut, wenn man Ruhepole in der Mannschaft hat. Wir haben uns mit zwei unterhalten. Zu Gast heute Pierre Günther und Patrick Heckmann bei Abteilung Basketball. Braucht man eigentlich ein Thema für einen Podcast? Guten Tag erstmal an dieser Stelle.
Sag ich auch, guten Tag.
Braucht man ein Thema?
Ja, ich habe gestern überlegt, weil wir haben ja zwei Gesprächspartner heute und ich dachte mir, als ich mir dann beide angeschaut habe, vielleicht macht es Sinn, ein Thema zu finden. Also, dass man die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie lange werden wir machen, Stunde, Stunde 10, 20, dass man das so, oder hilft das?
Dass man es komplett durchzieht, meinst du, immer wieder aufgreift.
Das Thema wäre dann Schwankungen, weil beide Teams, die wir heute näher uns anschauen, beide Spieler, haben eine schwankungsintensive Saison.
Das kann man sagen.
Wir haben schwankungsintensive Ergebnisse in der Euroleague, in den Playoffs. Kann sehr man. Schwankungsintensive.
Ja. Wenn man Fenerbahce anschaut.
Fenerbahce oder eben auch ja Barcelona. Vitoria gewinnt bei CSKA Moskau. Wir haben generell viele Schwankungen. Wir haben also wenig Konstanten in dieser Saison, finde ich, in der BBL zum Beispiel. Also wer ist da konstant? Die Bayern sind konstant.
Die Bayern, Oldenburg. Oldenburg ist konstant. Alba über lange Zeit schon auch.
Ja, aber die haben ja wieder diese Schwankungen dann.
Ja, stimmt schon.
International.
Ja. Wobei international war sie auch sehr solide, weil sie eigentlich immer gewonnen haben bis ins Finale rein. Und ja, klar, da gab es schon auch Schwankungen. Aber das ist wohl auch Teil einer Saison.
Also es gibt
ganz immer selten, wieder, dass jemand so eine gefühlt perfekte Saison hinlegt, muss man schon sagen.
Es gibt ja auch Schwankungen bei unserem Podcast.
Durchaus.
Es gibt bessere, vermutlich, und schlechtere.
Ja.
Wie war der letzte Woche, wo ich, da war ich ja nicht dabei? Ich habe sehr viel Positives gehört.
Ist das so?
Ja.
Ich würde auch sagen, schwankungsintensiv.
War ja schwankungsintensiv.
Innerhalb der Episode.
Also
ist gar nicht so leicht. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
Also Alex Vogel ist tatsächlich, hat er wirklich 8 Jahre jedes
Das hat er.
Dallas Mavericks Spiel geschaut?
Ja. Leute haben mich dann gefragt, was hat er denn beruflich gemacht in der Zeit? Die Frage habe ich leider vergessen, weil es mich selber auch interessiert hat.
Ja, nichts wahrscheinlich.
Oder studiert. Oder
studiert, ja.
Oder sein Alltag halt drumherum gebaut oder mit ganz wenig Schlaf immer nur.
Das ist schon
vorstellig geworden. Es ist auf jeden Fall faszinierend, ja. Aber er ist leidenschaftlicher Mavs-Fan for life.
Mavs-Fan for life, ja. Und laut Dirk Nowitzki, hat der einen Brief geschrieben, ne? Ganz süß, wird Nowitzki wohl den Mavericks erhalten bleiben.
Das ist schon sehr spannend. Hätte ich nämlich nicht gedacht.
Also, dass er drüben bleibt,
das war klar.
Das war mit der neuen Frau, so würde ich sie jetzt mal benennen, also es gab ja mehrere schon, mit der er jetzt da sesshaft geworden ist und Kinder hat, glaube ich, da war schon relativ klar, schnell ein, dass er drüben bleibt und dort sein Leben aufbaut.
Er ist jetzt schon länger in Amerika, als er in Deutschland war. Jetzt hat er schon die, das hat er schon,
ja, genau,
den Punkt hat er erreicht.
Ja, genau. Ja, wird spannend werden, welcher Funktion er da tätig wird. Auch das schwankungsintensiv, ne, die letzten Wochen für ihn. Sicherlich sehr, sehr emotional und beglückend. Andererseits weint man ja auch dann bei diesen Momenten, wo man verabschiedet wird und die ersten Tage haben sich bestimmt auch ein bisschen seltsam angefühlt für ihn. Also auch da viele Schwankungen.
Vielleicht liebt er das Spiel einfach zu sehr, als dass er sich vorstellen kann, da komplett weg zu sein. Ich kann mir ihn als Coach nicht vorstellen.
Das macht er.
Aber einfach als beratender Assistant Coach oder was auch immer. Huben hat ja gesagt, er kann alles machen.
Ja, aber kann er so Verträge aushandeln zum Beispiel?
Nee,
dafür ist er nicht hart.
Nee. Also wenn, dann muss es irgendwas sein, jungen Spielern Orientierung geben. Weiß ich nicht. Einfach
Geschwindner
nur da
2.0. Der neue Holger Geschwindner vielleicht. Ja, meine, die Trainingseinheiten von Hodge müssen ja auch irgendwie müssen ja auch weiterleben. Also das kann ja nicht plötzlich zu Ende sein, diese legendäre, wie haben sie es genannt, Froschhüpfen und
Froschhüpfen war immer sehr schön.
In der Sporthalle
Rattelsdorf.
Rattelsdorf. Gut, wir haben einiges zu besprechen, bevor wir telefonieren werden.
Wir sagen traditionell nicht mit wem. Vielleicht erreichen wir sie auch nicht dort.
Naja, haben wir aber eine Zuhörerzuschrift, die mir als allererstes einfiel. Da ging es um die Szene bei der Partie Oldenburg gegen Würzburg. Da wurden wir um unsere Meinung gefragt. Oldenburg führt sehr hoch, kurz vor Schluss, und Rashid Mahalbasic fehlt noch ein Assist im Triple-Double.
Er stand bei 10-10-9.
Genau. Jetzt 20 Sekunden vor Schluss nimmt Oldenburg eine Auszeit, das Spiel ist längst entschieden, und will vermutlich ein Play für Mahalbasic aufzeichnen. Und die Würzburger regen sich so massiv auf, also speziell fällt mir da jetzt Arik Babu ein, der Assistant Coach, der rüberruft zur Oldenburger Bank, was soll denn das jetzt hier mit der Auszeit, dass die sich dann nach der Auszeit weigern, überhaupt irgendeinen zu verteidigen.
Sie haben sie einfach stehen lassen.
Haben sie einfach stehen lassen.
Stehen sie an der Seitenlinie.
Mahalbasic macht seinen Assist, Triple-Double, und ist danach aber ziemlich sauer, weil Geschenke wollte er nicht haben.
Ich brauche keine Geschenke. Wenn ich schaffe, schaffe ich es nicht, nicht. Mein Team hat mir versucht zu unterstützen und so eine Aktion ist unsportlich. Wir als EW Baskets unterstützen jeden Verein. Wir haben albernes Glück gewünscht im Finale. Wir spielen am Mittwoch FIBA-Cup-Finale und wir wünschen uns wirklich, dass sie gewinnen. Aber so eine Aktion, es tut mir weh. Wir nehmen den Sieg mit, aber als Sportsmann bin ich enttäuscht.
Ja, deine Meinung?
Ja, das ist dieses alte Thema mit, kannst du überhaupt noch ein Timeout nehmen zu diesem Zeitpunkt, weil manche Coaches ja auch argumentieren, jetzt unabhängig davon, ob es um ein Triple-Double geht, dass sie halt noch ein Play üben wollen oder so fürs nächste Spiel, auch wenn das Spiel schon entschieden ist unter Wettkampfbedingungen. Sowas kann man natürlich immer argumentieren. Wir wissen natürlich nicht, ging es wirklich um den 10. Assist für Rashid im Timeout. Es ist davon auszugehen.
Gehe ich von aus, ja.
So komplett abzudrehen ist schon schwierig. Also, man kann das auch ein bisschen eleganter machen und das nicht so offensichtlich machen. Weiß nicht, dann verteidigst du ein bisschen. Ach, schwierig.
Ich finde die Aktion der Würzburger massiv übertrieben, um ehrlich zu sein. Also
komplett das, abdrehen finde ich auch fast ein bisschen respektlos.
Ja. Und dann eben auch kein Handschlag am Ende. Ne? Die Trainer-Handshake wurden verweigert, also Wucherer und Arik Babu gingen direkt zu den Spielern, aber nicht zum gegnerischen Coach. Das ist einfach
emotional einfach, dieser Sport.
Ja, aber ich finde es übertrieben. Ich meine, wenn die doch wollen, dass sie noch ein Play aufzeichnen für Rashid, dann sollen sie doch eine Auszeit nehmen.
Man kann natürlich auch den Approach haben, den Zugang haben, dass man sagt, okay, wir verteidigen das jetzt so runter, dass es, der kriegt sein Triple-Double nicht.
Genau.
Geht natürlich auch. Oder ja, oder man fault absichtlich, ginge auch.
Ich weiß es nicht.
Also wäre vielleicht auch nicht ganz sportlich.
Die Berliner haben ja den Ansatz immer, dass sie sagen, sie spielen immer zu Ende. Sie spielen bis zur letzten Sekunde.
Und nehmen den letzten Wurf.
Was ist, also genau. Insofern.
Auch das hattest du wieder, NBA-Playoffs, Spiel 3 war das, glaube ich, OKC Portland, als Paul George hinten raus noch diesen Mega-Dunk hatte, als alles schon entschieden war und der Korb frei war. Auch das kam nicht besonders gut an bei Portland. Es ist ein ewiges Thema, aber gibt uns auch immer schön Gesprächsstoff.
Ja, also wie gesagt, ich habe das nicht verstanden, warum es so eskalieren lassen muss.
Sehr nett fände ich den Hinweis auf, wir haben zu Alba gehalten und jetzt auch, er meinte ja, Würzburg spielt jetzt im FIBA Europe Cup das Finale und auch da wünschen sie sich, dass sie gewinnen. Finde ich irgendwie cool dann, dass er das in so einem Moment auf dem Schirm hat.
Oldenburg ja im nächsten Jahr, also da hört man, dass sie Euroleague spielen würden, für den Fall, dass sie sich qualifizieren, also sagen wir mal so, deutscher Meister werden der wahrscheinlich oder eben im Finale stehen gegen die Bayern, die ja sowieso eine Wildcard haben. Also das wird dann eventuell darauf hinauslaufen, was ganz spannend ist, weil man immer wieder hört, Alba Berlin bekommt eine Wildcard für die Euroleague. Was würde denn passieren, wenn Alba auch eine Wildcard bekommt und Oldenburg sich sportlich qualifiziert, hätten wir dann drei deutsche Teams in der Euroleague nächstes Jahr?
Das wäre Wahnsinn.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Wenn wir das wollen, können wir das jetzt mit einer Zuhörerfrage verbinden in unserer neuen Rubrik Voice of
Germany.
Du erinnerst dich?
Voice of Germany. Wir haben aufgerufen, Soundbites sagt man nicht, ne?
Bleibt deutsch, also
Sprachnachrichten.
Wird zu viel Englisch gesprochen.
Sprachnachrichten zu schicken.
Ja.
Mit Fragen, Anregungen, Kritik. Jeder kann alles raushauen, was er will. Also im politisch korrekten Rahmen natürlich. Und da hat uns was erreicht?
Julian Gerloff hat uns geschrieben, es ist eigentlich eine Doppelfrage, aber die geht jetzt auch indirekt um die Alba Berlin Euroleague, um das Alba Berlin Euroleague Thema. Wir können da mal reinhören.
Hi Michael, hi Alex, zwei Fragen. Die erste Frage: Was glaubt ihr, wenn Alba Berlin nächste Saison in der Euroleague spielen wird? Wie glaubt ihr, werden sie abschneiden? Und die zweite Frage, beziehungsweise eine Aussage: Wie findet ihr es, dass jetzt nach und nach immer mehr Teams in Spielen die 100-Punkte-Marke schaffen? Früher war es für mich immer so eine besondere Marke, aber jetzt ist das Spiel nach und nach mehr auf Offense gelegt? Oder wie seht ihr das? Grüße aus Berlin.
Jo, Grüße zurück.
Grüße zurück, ja.
Wie schneidet Alba in der Euroleague ab? Oder welche willst du zuerst beantworten? In unserer neuen Rubrik Voice of Germany.
Die Antwort 1 ist natürlich, was also, keine Ahnung.
Alba schwer. Mit welchem Kader werden sie denn haben?
Mit welchem Kader werden sie haben? Also sie werden sicherlich, ich glaube, es wird sehr schwer werden, direkt einen Kader hinzustellen, um in die Playoffs zu kommen. Du wirst erstmal versuchen, so wie Bayern auch dieses Jahr, da irgendwo in diesem Mittelfeld rum zu wursteln. Den Kader, beziehungsweise das Budget müssen sie weiter anheben. Klar, du brauchst nochmal eine andere Qualität an Spielern. Trainergeschichte auch so eine Sache, aber ich vermute mal, sie werden
bleibt Zwölfter. Das ist auch noch eine Frage. Ah, okay, das ist eine Aussage. Körde sagt Platz 12.
Also ich hoffe, dass sie besser abschneiden, logischerweise.
12 von 18 dann, oder?
Genau. Mhm. Da wird es ja auch immer noch so eine Geschichte sein. Also wie wird genau der Modus sein? Werden sie wirklich auf 18 aufstocken und so tun, als
Also als gäbe es die nationalen Ligen nicht?
Genau, also einfach noch mehr Spieltage und oder machen sie einen Gruppenmodus. Naja, jedenfalls, ich denke, dass Alba so im Mittelfeld sein wird. Und die zweite Antwort ist, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert in diesem Podcast, es scheint so zu sein, dass dieser Trend von der NBA so ein bisschen rüberschwappt, dass vielleicht doch etwas weniger Defense gespielt wird oder schnellerer Basketball gespielt wird, mehr Possessions und mehr Abschlüsse, mehr Punkte, schnellere Abschlüsse und dadurch einfach mehr Punkte erzielt werden.
Und auch ein Riesenpunkt ist der internationale Wettbewerbskalender, darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, Nihat Djedovic hat es auch gesagt bei uns, du hast einfach im Vergleich zu früher viel weniger Zeit, dich defensiv vorzubereiten. Das fand ich schon einen sehr spannenden Punkt auch, weil macht ja Sinn. Also wenn du eine Bayern-Woche siehst, wenn die Euroleague läuft mit 3-4 Spielen pro Woche, da hast du einfach nicht mehr groß Zeit, Plays anderer Teams wirklich zu lernen. Und interessant auch, was Kollege Lukas Feldhaus ermittelt hat, der hat sich mal angesehen, wie sich die Ligen entwickelt haben in Europa und ob das tatsächlich stimmt, dieses gefühlt macht die BBL mehr Punkte. Und das ist tatsächlich so. Also es sind über 5 Punkte mehr seit 2016-17. Da war der Durchschnitt 79,4 Punkte. Dann 17-18 81,3 und 18-19 tatsächlich 84,7. Also das ist schon eklatant. Und in anderen Ligen ist es eigentlich relativ konstant, aber der Trend geht überall ein bisschen hoch.
Ja. Es scheint einfach so zu sein. Also der Stil hat sich ein bisschen verändert.
Die ACB blieb gleich.
Und es wird etwas weniger defensive gespielt. Rashid hat es ja auch schon gesagt.
Ja.
Also er hat das Gefühl auch, dass insgesamt etwas weniger hart verteidigt wird, was eben aber auch damit zusammenhängt, dass wenn du so viel spielst, du nicht immer 100% in der Defensive abrufst. Und Mannschaften wie die Bayern können natürlich in der BBL, das habe ich jetzt gegen Crailsheim gesehen, die können das richtig steuern.
Ja.
Also die lösen das über ihre Offense.
Über ihre individuelle Klasse auch. Manchmal ist es auch einfach einfacher. Erst wenn du individuell überlegen bist, auch.
Ja. Erste Viertel zum Beispiel, da haben die jetzt nicht groß verteidigt gegen Crailsheim, weil sie genau wussten, wir machen vorne die Dinger rein, also im weitesten Sinne jedenfalls. Und dann kann Crailsheim eben auch 17, 18, 20 Punkte in einem Viertel dann erzielen und dann wird irgendwann verteidigt und dann werden sie wieder weniger.
Kann auch gefährlich sein, ja. Siehe Golden State, die da oft so ein bisschen fast dievenmäßig brüskiert durch die Regular Season driften und dann auch ein paar heftige Klatschen bekommen haben, so wie jetzt da gegen die Clippers mit 31 hinten. Also kann auch nach hinten losgehen.
Hast du noch mehr von diesen Sprachnachrichten?
Ich habe noch mehr von diesen Sprachnachrichten.
So muss noch eine anhören.
Auf jeden Fall, also sehr wichtig, auch diese Frage.
Servus Alex, hi Mike. Meine Frage an euch, wann wird sich Michael Körner endlich Space Jam ansehen oder einen Fehler aus der Vergangenheit korrigieren? Ciao.
Ja. Ciao, Florian Poth war das. Mhm. Gute Frage. Hast du es denn direkt auf der Agenda?
Nee.
Also. Vielleicht müssen wir mal eine Watch Party machen.
Also Space Jam, ich weiß es nicht. Also ich muss das vielleicht wirklich irgendwann mal gucken, ne? Muss man das gucken?
Ja, schon. Es ist schon.
Also White Man Can Jump.
Das hast du gesehen?
Das habe ich gesehen. Das finde ich ist eher so ein Must.
Der gehört definitiv dazu. Above the Rim gehört dazu.
Den habe ich auch gesehen.
Ja?
Ja, Above the Rim habe ich gesehen.
Mit Tupac.
Der ist aber schon, sehr, sehr lang her.
Und er ist auch eigentlich relativ schlecht, weil sie diese niedrigen Körbe haben. Da gibt es ganz lustige Analysen, so Spielzüge analysieren aus diesem Film. Und dann sind diese 2,70 Meter Ringe. Auch das ist eine interessante Frage. Welche Filme denn geprägt haben? Weil es gibt schon ein paar. Also immer wieder mal.
Sportfilme,
ja, Basketballfilme im Speziellen. Gibt ja auch noch He Got Game zum Beispiel.
Aber da bin ich... Ich bin kein so ein Sportfilmgucker.
Weil ich fand schon lustig, also die Zuschriften, die wir bekommen haben zu den Basketballbiografien, wurde jetzt Space Jam genannt, aber vielleicht gab es da auch noch andere Berührungspunkte. Ich überlege gerade, White Man Can Jump war bei mir schon essentiell auch.
Ich fand
also, der war halt cool mit Woody Harrelson und Wesley Snipes, das war irgendwie...
Ich fand Field of Dreams gut. Das war ein Baseball-Film.
Das ist der Baseball-Film, ja.
Also den fand ich von der Machart
nie wirklich gesehen.
Von der Machart sehr, sehr gut.
Aha.
Das war noch, da habe ich noch Filme bewertet. Ich habe über viele, viele Jahre allen Filmen so Punkte gegeben. Also zwischen.
Hattest du eine Liste?
Ach komm. Ja, richtig. Also richtig
so.
Mit, also heute.
Papierblatt.
Ja, sowas. Also damals, als es noch kein. Ne?
Was hast du, das musst du mir jetzt erklären.
Ich habe also Filme bewertet von 0 bis 5 in 0,5 Punkten Abständen.
Okay.
Also 0 ist das absolute Volldesaster und 5 ist. Das Beste, was es auf dem Planeten gibt. Kann man nur ganz selten geben.
Eigentlich. Ja, klar. Fünfer sind dann ganz selten. Okay, welches Jahr sprechen wir, wo das so, oder welche Phase?
Ich habe das gemacht zwischen 16 und 35, 36. Also 20 Jahre habe ich bestimmt gemacht.
Okay. Und kannst du dich noch erinnern, welche Filme 5 Sterne
bekommen? Also Field of Dreams zum Beispiel hat 4,5 bekommen.
4,5? Das weiß ich,
ja.
Ah, wow. Da muss ich dir wirklich anschauen, wenn der in deinem Rating so.
Also den fand ich genial. Und 5 habe ich nur ganz, ganz selten gegeben. Vielleicht insgesamt 6, 7 Mal oder sowas.
Aber welche waren das beispielsweise?
Das war zum Beispiel Birdie von Alan Parker.
Aha, kenne ich nicht. Muss ich gestehen.
Du kennst Birdie nicht von Alan Parker?
Ich kenne Birdie nicht von Alan Parker.
Okay, gut, das ist natürlich, ich glaube, da müssen wir jetzt hier nicht weitersprechen.
Aber
Ekel von Polanski.
Okay.
Hat 5 Sterne, 5 Punkte bekommen.
Birdie-Film aus dem Jahr 1984, Antikriegsfilm, Birdie. Mhm. Okay.
Und Alan Parker war ja immer bei mir ganz, ganz weit auf, ganz, ganz weit vorne. Aber wir driften ab. Wir gehen zurück. Wir gehen zum Thema Schwankungen. Wir gehen jetzt gleich nach Ulm. Das ist unsere erste Station. Wir haben lange nicht mehr über Ratio vom Ulm gesprochen.
Warum denn?
Und das liegt daran, dass die Verantwortlichen, die sich äußern sollten oder sollen, man kann das T einbauen oder auch nicht, momentan nicht so gerne Interviews geben.
Als Sportsmann bin ich enttäuscht.
Also Thorsten Leibenhardt möchte momentan nicht so gerne Interviews geben. Das haben wir hier schon thematisiert und wir haben gesagt, okay. Er hat aber gesagt, er stellt sich zur Verfügung, wenn die Playoff-Qualifikation geschafft ist, offiziell geschafft ist. Das ist sie noch nicht. Sie sind auf einem sehr guten Weg jetzt, aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Sollte das passiert sein, wird er hier sich zu Wort melden. Und der Geschäftsführer Thomas Stoll, der möchte auch nicht so gerne, das ist jeder, wie er mag. Also wir wollen ja keinen überreden, aber wir können natürlich an Ulm nicht vorbei, wir können nicht sagen, wir behandeln diese Mannschaft nicht mehr. Denn die hat natürlich einen Kader, von dem wir immer wieder gesagt haben in dieser Saison, das ist mal ein tiefer Kader. Also das ist tatsächlich für mich ein tieferer Kader als Oldenburg, ganz klar.
Spannend.
Ein tieferer Kader als Vechta, und ein mindestens so tiefer Kader wie Bamberg. Also schau dir den Kader von Ulm mal an. Das ist auf allen Positionen, das ist Akpina, Evans, Foto, Green, Günther, Richard James verletzt, okay, gut, aber dann Krämer, Miller.
Reinhardt,
Boggy,
Thompson. Katen
Reinhardt, Schilling, Thompson, Ugrai.
Boggy mit wildem Dreier jetzt im letzten Spiel.
Ja, also da ist wirklich, da würde ich sagen, was ist denn das? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich unglaublich tief
besetzt. David Krämer, haben wir den schon genannt?
Haben wir schon genannt, genau.
Mhm.
Und dafür war das ja so ein bisschen mäh alles, ne, was die da sich zusammengespielt haben.
Ja, kam man irgendwie nie in den Flow. Also
und immer wieder die gleichen Baustellen, immer wieder ging das Thema Defense los und ich habe mich schon gar nicht mehr getraut, wenn ich Ulm kommentiert habe über dieses Defensive schon wieder hier. Und jetzt plötzlich scheint sich aber was zu verändern. Jetzt gewinnen sie Spiele, die sie vielleicht, sagen wir mal das Spiel gegen Crailsheim, absolutes Graupenspiel, das hätten sie vielleicht vor ein paar Wochen noch verloren, gewinnen sie jetzt. Mhm. Und jetzt haben sie auch noch mit fast 30 in Frankfurt gewonnen.
Frankfurt chancenlos.
Frankfurt absolut chancenlos. Mhm. Sofort erstes Viertel, Bums.
Ja, drüber gefahren, 30-9 erstes ja, Viertel.
Also komplett.
In Frankfurt, muss man auch sagen. Mit genau. dem Bachelor.
Okay, gut. Ich dachte, dieses Wort könnten wir vermeiden. Genau, und deswegen wollen wir da mal nachhorchen. Bei dem Spieler, der momentan immer noch nicht spielt. Also es gibt natürlich da auch noch Informationsbedarf. Was ist denn jetzt genau mit Per Günther los? Was ist das denn für eine blöde Verletzung? Wie ist die Situation im Team? Und wie findet er das, was da auch im Backoffice passieren wird ab 1. Juli? Und deswegen sagen wir Hallo nach Ulm zu Per.
Hallo zusammen.
Ja, wir müssen natürlich, komm, dann haben wir es hinter uns. Was ist mit dem Knochen? Wann, was ist denn jetzt da los? Warum spielst du nicht? Was steht an? wir machen es so, dann lassen wir uns
klassischer Körner
als letzte Frage.
Einstieg.
Wir machen es als letzte
Nein,
Frage.
Nein, wir können das ruhig vorwegschießen. Also tatsächlich ist es ja so, dass in Zeiten, in denen solche Geschichten gibt, ich ungern eigentlich auch Interviews gebe, mich immer versuche, ein bisschen zurückzuziehen, weil die Geschichte kommt mir ja irgendwie schon selber aus den Ohren raus.
Ja,
und wenn du Interviews gibst, geht es ja auch immer, ich meine, es ist auch immer nett, mich nur mit euch beiden unterhalten, aber es geht ja auch irgendwie darum, dass Fans oder Basketball-Interessierte irgendwie in einer Form hören, was ich zu sagen habe. Und wenn ich dann irgendwie ständig zu sagen habe,
ja, eben.
Es geht mir nicht so gut, es tut mir was weh, es klappt nicht so richtig und ich hoffe, dass ich bald wieder fit bin, dann das nervt dich einfach.
Ja,
also ich will von keinem immer so ein weinerliches Zeug hören, ich will das von mir selber nicht hören.
Sag einfach nichts dazu. Wir machen hier, mach mal so einen Bleep hier, wir machen einfach zack, bumm, das ist, egal was du dazu sagst, wir, zack, da wird nichts mehr drüber gesprochen. Mal eine ganz andere Geschichte, wir haben gerade das Thema philosophiert, ganz kurz angerissen, Oldenburg gegen Würzburg, die Szene am Ende, hast du die gesehen, wo Rashid Mahal-Basic seinen Assist, seinen 10. geschenkt bekommt und ein Triple-Double hat?
Nee, tatsächlich nicht.
Also, weil da würde uns auch deine Meinung interessieren. Oldenburg führt haushoch gegen Würzburg, ja? Ist noch 20 Sekunden zu spielen. Mahal Basic hat 10 Punkte, 10 Rebounds, 9 Assists. Ein Assist fehlt noch. Oldenburg nimmt eine Auszeit.
Aha.
Würzburg ruft rüber, lächerlich, was soll das jetzt hier eine Auszeit nehmen? Und weil die wohl ein Playoff schreiben wollen noch für Rashid. Und dann wird der Ball eingeworfen und die Würzburger stellen sich einfach hin und verteidigen nicht. Also keiner macht irgendwas und dann lassen sie mal
an die Seitenauslinie stellen sie sich eigentlich demonstrativ.
Ja. Demonstrativ an die Seitenauslinie und lassen Rashid seinen Assist machen und Spiel ist vorbei. Kein Handshake zwischen den Trainern, nichts. Wie findest du diese Reaktion der Würzburger? Ist das irgendwie nachvollziehbar oder ist das übertrieben?
Ich glaube tatsächlich, dass es so, das ist eine klassische Situation, wo beide Meinungen legitim sind.
Mhm.
Ich finde das gut, wenn es emotional ist, wenn es auch mal ein bisschen kocht. Ich mag das auch, wenn gerade auch zwischen Trainern mal so ein bisschen gepiesackt wird, mal eine späte Auszeit. Natürlich regt sich die andere Mannschaft darüber auf. Also ich finde das generell, finde ich das schön, das macht es immer spannend. Und in so einer Situation glasklar beide Seiten. Ich meine, das Spiel dauert nun mal 40 Minuten und wieso sollte mal Basic, also nur aufgrund des hohen Ergebnisses, wieso sollte ihm quasi die Möglichkeit entzogen werden, eine historische Leistung zu bringen, wenn es innerhalb der 40 Minuten passiert? Mhm. Also von daher, wieso sollte er es nicht? Klar, man kann sich jetzt auch da wieder drüber streiten, ob jetzt irgendwie das wichtig sein sollte für Mahal Basic, aber gerade dadurch, dass das irgendwie aus der Mannschaft kommt, finde ich das eigentlich ganz cool. Also, wenn quasi ganz Oldenburg gesagt hätte, wir spielen aus und Mahal Basic hätte irgendwo noch extra einen Pass hingeworfen und irgendjemand angeschrien, er soll noch werfen, eher fragwürdig. Mhm. Aber wenn man als Mannschaft auch oder so als gesamte Organisation sagt, Triple-Doubles passieren irgendwie jedes Jahr oder alle fünf Jahre ein oder zweimal. Kommen wir finden das cool, wir gewinnen und wir freuen uns trotzdem, wenn ein Spieler irgendwie eine individuelle Höchstleistung schafft. Finden wir cool. Kann ich auch alles nachvollziehen. Mhm. Ich kann aber genauso nachvollziehen, auf Würzburger Seite zu sein und zu sagen, also das Spiel ist durch und jetzt will jetzt irgendeiner hier seine Stats noch schön machen und eine geile, dass da irgendwie noch so ein bisschen Content produziert wird und irgendwie da noch was eine geile Nummer draus wird. Das pisst uns an. Mhm. Alles. Also ich glaube, alle Beteiligten bewegen sich da auf jeden Fall im Rahmen und es ist, haben alle ihre Daseinsberechtigung. Okay.
Gut, okay, interessant. Super. Jetzt kommen wir mal zum Hauptthema unseres heutigen Podcasts. Also wir haben ja normalerweise nie ein Thema an sich, aber
selten.
Wir reden ja einfach nur wild und wuselig daher. Aber wir haben gedacht, vielleicht ist das Thema Schwankungen so eine Art Topic und Überthema, weil wir nachher noch mit Herrn Heckmann reden aus Bamberg. Mhm. Und die haben ja eine ähnliche Saison, sag ich mal, wie ihr. Wie hast du die Saison, diese Achterbahnfahrt bei euch erlebt? Also das ist ja schon irre, oder? Wie das da immer rauf und runter und man verliert zu Hause gegen Jena und dann gewinnt man mit 30 in Frankfurt. Also wo ist denn die Identität dieser Mannschaft eigentlich in dieser Saison? Kann man das irgendwie festmachen an irgendwas?
Nee, ich glaube, dass wir uns genau damit schwer getan haben, dass wir so richtig mitten in der Saison, hättest du jetzt nicht so richtig sagen können, was ist jetzt diese Ulmer Mannschaft, das stellt sie genau dar. Es ist eine offensiv starke. Das war mal so, mal nicht so. Ist sie irgendwie, kommt sie über Defensive oder über die Athletik, ist sie irgendwie undersized, da spielt sie doch mit großen klassischen Centern. Das war, glaube ich, ist schwierig und auch, glaube ich, dadurch, dass wir so viele Spieler haben, also für unsere Verhältnisse, das ist vielleicht natürlich nicht in der Qualität wie München oder wie sonst was, aber de facto ist es so, dass ich sitze manchmal irgendwie Mitte, zweites Viertel auf der Bank und gucke mich um und habe irgendwie drei Spieler, haben auch noch nicht gespielt und diese drei Spieler sind aber irgendwie Spieler, die die absolut BBL-Format haben und irgendwie auch noch Ausländer, da sitzt noch ein Ami, ein Stuttgart-Ami, der hat auch noch, ist auch noch nicht reingekommen und dann irgendwie jemand, der was nicht ein Boggy oder sonst spielt dann mal ein Spiel gar nicht und spielt dann doch. Von daher, ich glaube, es ist fast einfacher, wenn du acht Leute hast und dann guckst du dir einfach an und sagst, okay, was können die acht Leute so und dann spielst du so. Wenn du 12 Spieler hast, die wirklich alle ihre Qualitäten haben, aber vielleicht auch die eine oder andere Schwäche, dann suchst du irgendwie danach, was passt jetzt wo zusammen. Und tatsächlich ist es so, dass wir ganz unterschiedliche Lineups aufs Feld kriegen manchmal. Also wir haben manchmal eine sicherlich 5 Jungs, die an Athletik wahrscheinlich das Nonplusultra sind, auch in der Liga. Mhm. Wir fangen dann an, im Vorfeld zu trappen und ja, wir sind wild, wir holen Steals, wir kriegen einfache Dinge im Fastbreak. Aber dann ist es manchmal für uns schwierig, im Halbfeld Würfe zu kreieren, weil es manchmal sehr eng wird, von dem einen oder anderen wird weggeholfen. Dann haben wir irgendwie eine zweite 5, wo dann Max auf der 4 und Boggy auf der 5 und David Krämer und ich. Und das ist dann eher so, alle irgendwie können werfen. Es ist mehr auch so ein bisschen Tiki-Taka zusammen. Was zu kreieren, aber wir können natürlich in keinster Weise diese defensive Wucht kreieren, wie die anderen die Einheiten. Und dann passiert es manchmal einfach, dass du, wenn du mehrere Looks innerhalb einer Mannschaft hast, dass es dann einfach schwieriger, alle Looks gut zu bekommen. Also, du machst mehrere verschiedene Sachen, aber vielleicht dann nicht auf diesem Top-Niveau. Und ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Wochen tatsächlich gesagt haben, nee, wir sind dieser athletische Look. Wir müssen pressen, wir müssen aggressiv sein, verteidigen, wir brauchen Steals, wir müssen uns einfache Dinge erarbeiten. Und damit sind wir jetzt eigentlich ziemlich gut gefahren.
Sehr spannend, was du sagst, also bezüglich Lineups generell, weil sie eigentlich, wenn du sagst, okay, ein Lineup mit 8 oder ein Team, wo man weiß, die 8 spielen eigentlich immer, natürlich deutlich leichter umzusetzen als jetzt beispielsweise, mir fiel jetzt gerade Berlin ein, die eigentlich im Eurocup-Finale in Spiel 3 12 Spieler einsetzen. Was ja dann für den Flow auch extrem schwer sein kann, weil die halt so viel durchwechseln. Klar, das ist Aitos Philosophie, aber es gibt halt diese beiden Unterschiede. Ich weiß nicht, ob du Berlin gesehen hast, aber manchmal, oder das Spiel 3 gesehen hast, weil manchmal hatte man da auch das Gefühl so, ja okay, wäre es jetzt vielleicht nicht besser, wenn man wüsste, okay, das sind die 8, die sollen jetzt den Kahn nach Hause fahren.
Ja, das ist, glaube ich, so der Urinstinkt einfach. Ne? Ich dann ist es auch wieder schwierig, dann so über ein Spiel oder wenige Spiele, weil das ja die große Qualität war, glaube ich, auch von Berlin.
Absolut, ja.
Weil Aito das eben auch verstand, eben, dass die Leute durch die Bank die Statistiken, die Wurfquoten, eben, die sich trotzdem eine Effizienz erhalten haben. Also dann irgendein Saibu, der letztes Jahr eine tolle Saison gespielt hat, musste das nicht in 30 Minuten gemacht, sondern manchmal eben in 15 Minuten. Mhm. Hat er dann 4 von seinen 6 Würfen getroffen und noch 5 Rebounds geholt und die 3 Pässe, und so ging das eigentlich durch die Bank, wie Tim Schneider, wie sie alle heißen. Mhm. Das war eben das Besondere, dass er sagt, okay, ich spiele mit vielen Leuten und irgendwie, man hat das Gefühl, egal wer jetzt von der Bank kommt und wie lange der gesessen hat und wie kurz er gespielt hat, trotzdem ist er gleich da, ist trotzdem selbstbewusst. Mhm. Und es ist so sehr, alle sind inkluiert in diese Gesamtheit. Und das ist, glaube ich, was unglaublich schwer zu erreichen ist. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass da bei Berlin alle spielen, trotzdem das Grundkonzept oder das, was gespielt wird, hat sich nicht verändert. Also es verändert sich, wer spielt, aber verändert sich kaum eigentlich, was gespielt wird.
Das
bei uns ist es noch eher so, dass zum Teil wir einfach auch wirklich dann anders aussah, was jetzt gerade passiert auf dem Feld.
Ja.
Und das macht es natürlich einfach noch schwieriger.
Anders gefragt auch, wie wichtig ist es denn als Spieler, dass man weiß, wann man spielt? Ich erinnere mich beispielsweise an Daniel Theiss und der Trinchieri. Da wusstest du, Ende erstes Viertel, 2 Minuten auf der Uhr, kommt Daniel Theiss als 6. Mann. Beispiel, jetzt einfach ein Beispiel, das mir einfällt. Oder wie wichtig ist das für dich als Spieler, dass du weißt, wann du drankommst? Oder ist das auch egal? Oder ist das Spielertyp abhängig?
Sicherlich auch Spielertyp abhängig. Trotzdem macht es das deutlich einfacher, wenn du weißt, jetzt ist irgendwie 6 Minuten im ersten Viertel vorbei, dann fängt schon langsam dein rechtes Bein an zu zucken, weil du weißt, okay, eine Minute länger oder kürzer, je nachdem, ob vielleicht ein zweites Foul kommt, dann ist es mal eine Minute früher. Wenn er jetzt gerade 2 Dreier reingeschossen hat, dann dauert es vielleicht nochmal eine Minute länger, bis du kommst. Das macht sicherlich einfacher für dich. Nichtsdestotrotz ist es was du, glaube ich, auch einfach lernen musst. Gerade für mich persönlich jetzt, ich muss sowieso einfach lernen, von der Bank zu kommen oder erst im zweiten Viertel eingewechselt zu werden und dann irgendwie was zu tun. Das heißt, dann ist es natürlich einfach noch schwieriger, aber es ist einfach ein Adaptionsprozess, den du, manche Jungs können das, es gibt immer Jungs, hättest du auch für in der Minute 39 einwechseln können, aber für andere ist es einfach klar, wenn die sagen, ich brauche erstmal das Bällchen ein bisschen Minute, ich brauche ein bisschen Sicherheit, ich muss wissen, dass auch wenn ich die ersten 2 daneben schieße, spiele ich meine 5 Minuten weiter, das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Persönlichkeit.
Mhm. Ja, wir haben im Vorgespräch, da warst du noch nicht hier dabei, sind wir euren Kader durchgegangen und haben eben genau über dieses Thema gesprochen, dass ihr ja so ein extrem tiefer Kader seid, also so ein bisschen Fluch und Segen ist das ja dann auch, wenn man so viele gleich gute, so will ich es mal nennen, oder sehr gute Spieler hat, die alle unter einen Hut zu kriegen. Jetzt ist ja die Situation die, ihr werdet wohl in die Playoffs kommen, so wie es aussieht. Stimmung dürfte sich deutlich verbessert haben in letzter 4 Zeit.
4 Siege in Folge.
Ja. Schaut man so ein bisschen auf die Tabelle jetzt und guckt schon mal, gegen wen es gehen könnte, oder ist das Quatsch?
Nee, ist kein Quatsch. Ich glaube aber, wir warten jetzt noch 1-2 Siege ab. Also das ist, glaube ich, klassisch, so wird abgearbeitet. Okay, sicher Playoffs, check. Dann kommt das Matchup. Wir haben noch unangenehme Aufgaben. Wir wissen, die letzten beiden Spiele sind freitags München, Sonntag Vechta. Das ist dann natürlich, da willst du eigentlich nicht in der Situation sein, dass du mindestens einen Sieg brauchst. Das heißt, du willst es bis dahin eigentlich auf jeden Fall in trockenen Tüchern haben. Das bedeutet, jetzt Oldenburg zu Hause und auch so ein Spiel wie in Göttingen oder Bayreuth zu Hause ist auch nicht einfach. Das heißt, wir sind auf jeden Fall noch dabei, die Playoffs fix zu machen, aber sobald das passiert ist, werden wir definitiv auf die Tabelle schauen und gucken, ob es vielleicht eine Mannschaft gibt, die wir präferieren oder die wir lieber nicht in der Runde.
Aktuell Alba,
aber das ja. Also eine von den ersten 3 wird es wahrscheinlich werden, ne? Bayern.
Ja, Oldenburg. Wird sicherlich werden und da wird es grob natürlich.
Oldenburg
macht man, glaube ich, und kann man sicherlich unterscheiden aus München und die anderen beiden. Da gibt es dann vielleicht noch leichte Nuancen, aber dass das 3 Top-Mannschaften sind, das ist klar. Und der 5. Platz, der ist wahrscheinlich passé. Von daher, wollen erstmal in die Playoffs kommen und dann, dann geht's weiter.
Ja. Die Zukunftsplanung hat ja bereits begonnen in Ulm mit dem Switchen. Switchen ist es ja gar nicht, weil der Posten ist, der wird ja neu geschaffen, der des Sportdirektors, und Thorsten Leibner drückt da auf diese Position. Wir haben dazu gesagt, das ist irgendwie für Thorsten Leibner so eine Win-Win-Win-Win-Situation. Also er bekommt einen neuen Posten und bleibt bei einem der tollsten Vereine in der Liga. Da will man ja eigentlich nicht weg, wenn man in Ulm ist. Also weder als Trainer noch als Spieler, kann ich mir vorstellen, weil tolle Fans, tolles Programm, gutes Budget, so zumindest für BBL-Verhältnisse. Wie findest du diesen Move? Also,
ja, ich glaube auch, dass es, also man darf nicht unbedingt vergessen, dass es, ihr habt völlig recht, da bin ich ganz bei euch. Die Vorteile sind überwiegend deutlich, nichtsdestotrotz ist für jemanden wie Coach Leibner hat sicherlich, der 20 Jahre lang in seine Trainerkarriere investiert hat oder mehr, wird er das natürlich auch vermissen. Oder es ist ein Teil, der wegbricht, den er auch nicht, glaube ich, super gerne abgibt. Also es ist immer noch was anderes. Im Fuchsbau, in der Umkleidekabine, die Spiele zu coachen, ist auch voll so weit. Das ist was, weswegen er das sicherlich macht. Und ja, das macht einen großen Teil von ihm aus, wer er ist. Also das gibt er ab. Also es ist nicht, dass alles jetzt super ist. Aber natürlich, wenn du sagst, diese Rolle wird er nicht mehr ausfüllen, danach gibt es wahrscheinlich für ihn jetzt erstmal kaum eine bessere Option. Es ist wirklich ein unglaublich spannendes Projekt. Nach wie vor durch Campus, durch eine Agentur, die jetzt entsteht, durch die Möglichkeit, mit wirklich absolut europäischen Spitzentalent zusammenzuarbeiten, und zumindest das Ziel. Mit Familie, mit Niedergelassen, mit einer Vergangenheit, dann ist es natürlich großartig, dass er da weiter für uns da ist oder dass er weiter mit seiner Expertise dem Verein helfen kann, und für den Verein, glaube ich, genauso, dass sie jemanden dazugewinnen, wo 8 Jahre jetzt eng miteinander vertraut, gearbeitet wurde, den weiter im Verein zu behalten. Ja, es ist sicherlich tatsächlich eine dieser seltenen Win-Win-Situationen, die es so in solchen Situationen dann geben kann.
Jetzt kennt ihr euch ja auch schon so viele Jahre. Habt ihr da vorher drüber gesprochen? Hat er dich gefragt, wie du das findest?
Wir haben tatsächlich nicht darüber gesprochen. Aber gar nicht. Es gibt natürlich immer, er war manchmal wirklich super souverän, weiter sehr positiv. Auch in schwierigen Saisonphasen, also wirklich im guten Sinne, ne? nicht auf den Panikknopf gedrückt, nicht verloren, nicht irgendwie seine Identität. Und dann war so ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich hatte das Gefühl, vielleicht ist ihm schon klar, kann er nachts trotzdem schlafen, obwohl die Saison noch etwas stürmisch ist.
Jetzt wirst du ja noch ein Jahr weiterspielen, aber was da so entsteht mit dieser Academy, du hast es ja gerade schon gesagt, eventuell sogar so eine Art Agenturbetrieb, das sind ja auch Möglichkeiten, für dich vielleicht da irgendwie mitzuarbeiten, oder? Reizt dich sowas? Jetzt nicht unbedingt Agent, aber in dieser Academy irgendeine Position einzunehmen, um, wie das dann so schön heißt, die Erfahrung weiterzugeben?
Ja, ich glaube, es wird sicherlich bei mir das Bedürfnis geben, dem Basketball auf irgendeine Art und Weise verbunden zu sein und auch Ratio Farm Ulm weiter verbunden zu sein. Das ist wir sind so miteinander verwoben, und wenn ich dem Verein weiterhelfen kann oder eine spannende Rolle irgendwo gibt, dann wäre sicherlich schön zu hören, dass man den Weg auch noch weitergehen kann. Vielleicht habe ich dann das Gippen, würde mir noch vielleicht mal noch mehr Chancen geben, auf irgendeine Art und Weise einen Titel zu gewinnen. Von daher würde ich dem das natürlich nicht ausschlagen.
Es nagt schon so ein bisschen, oder? Mit diesem Titel?
Nee, ich glaube einfach, ich freue mich auf diese Feier. Also es ist tatsächlich weniger so, dass ich jetzt sage, ich fühle mich nicht komplettiert auf irgendeine Art und Weise, sondern es ist eher so, immer wenn ich Leute sehe mit voller Losgelöstheit, wenn du dich 9 Monate oder 10 Monate lang oder vielleicht auch jahrelang auf ein Ziel hingearbeitet hast und dich dem dann völlig, völlig erfüllt hingeben kannst und einfach gnadenlos das feiern kannst, das sieht von außen, so wie ich das betrachte, aber ich war schon manchmal nah dran, von daher kann ich das genau sehen, was da in den Gesichtern und in den Augen passiert. Ja,
aber ich
meine, und da würde ich gerne mal so eine Fete feiern.
Ja,
das würde ich mir dann auch als Funktionär nicht nehmen lassen, da
damit also, Hauptsache eine Feier. Ja, die wird es ja in jedem Fall geben. Also ich will jetzt nicht deinen Rücktritt vorwegnehmen, du wirst ja noch im nächsten Jahr spielen. Aber das, was jetzt bei Nowitzki passiert ist, das wird dir ja auch irgendwie widerfahren. Ne? Da werden alle stehen, alle 6.000, und du wirst eine Ansprache halten. Du wirst dann ja eine große Feier irgendwann mal bekommen, allein durch die Tatsache, dass du Per Günther bist und das Gesicht von Ratio Farm Ulm warst und immer noch bist.
Ja, es wird sicherlich irgendwann mal weit, weit runter die Straße hinab wird mal so ein Event geben. Ich glaube nicht, dass ich reden werde bei sowas.
Warum
ich
glaub, nicht?
Ich habe eher ein Handtuch über dem Kopf und werde nochmal, ich bin wahrscheinlich emotional zugehen für mich, aber ich versuche natürlich solche Sachen noch
mal.
Das tut, glaube ich, einem Sportler mit was Antrieb, was Drive angeht.
Ja.
Also halte ich solche Gedanken tatsächlich so weit fern wie möglich für mich. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich freue mich, kann es kaum erwarten, dass ich irgendwie nochmal abgefeiert werde, weil ich irgendwie hier irgendwann mal tolle Leistung gezeigt habe, sondern ich will, solange ich aktiv bin und solange ich das Trikot anziehe, will ich möglichst abgefeiert werden dafür, dass ich der Mannschaft helfe, auf irgendeine Art und Weise Spiel zu gewinnen.
Bisschen abgefeiert werden könntest du ja im nächsten Spiel gegen Oldenburg. Es wäre dein 400. für Ulm.
Wäre mein 400. Ja. Tatsächlich.
Ja. 400 Spiele?
Ja, als einziger Spieler seit der digitalen Datenerfassung, muss man immer diesen Appendix dazu sagen, seit 98, dass man, du bist also der Einzige, der das geleistet hat bei einem Verein. Also schon bemerkenswert. Also apropos
Ricky
kleine Fall.
Ricky Pauling hat keine 400 Spiele bei Oldenburg.
Anscheinend.
Ja. Das kann ich, also das BBL-Spiele oder alle Spiele?
BBL-Spiele. Mhm. Aber guter Punkt, schauen wir gleich.
Also das müsste doch mit dem Teufel zugehen.
Das müsste mit dem Teufel zugehen. Also meine Informationen stammen direkt aus dem Umfeld deines Vereins. Also.
Oh ja, das ist eine ganz gefährliche Geschichte.
Ja, wir haben auch ein anderes Thema immer wieder durchgezogen über die Saison und auch immer wieder Zuschauer, die danach fragen, denen fällt auf, dass viel mehr Wert auf offensiven Basketball gelegt wird. Mehr Punkte werden erzielt. Rashid Mahal-Basic hat hier bei uns im Podcast gesagt, er hat das Gefühl, es wird weniger verteidigt. Und insgesamt mehr Wert, schnellere Abschlüsse, mehr Wert auf Offensive gelegt. Hast du da auch ähnliche Erfahrungen?
Sorry, darf ich ganz kurz sagen, Per, du bist der einzige deutsche Profi, der das geschafft hat. Ich habe das Wort überlesen. Paulding hat 473. Also.
Und Schwedhelm? Ja.
Schwedhelm hat...
Oh, auch ach, Schwedhelm war nicht anders. Die Van der Ruhe war doch schon überall, von Bremerhaven und so.
Ja, weil der hat gesammelt, der hat Spiele gesammelt. Doch.
Ja, Spiele an
Spiele sich ja, aber nur, in einem, ja, nur bei einem Team.
Glaube ich, seine 16. Saison. Ja.
Also gesamt hat er 444.
Ja, siehste, auch eine Zahl. Okay, Thema Offensive. Ist das in dieser Saison anders als sonst?
Ja, also ich denke, dass wir durchaus in der Lage sein würden oder bestimmte Leute analytisch uns zu erzählen, ob das de facto so ist oder nicht. Natürlich von meiner Seite aus, der jetzt irgendwie 8 Jahre mit Leibniz zusammengespielt hat, wir waren meistens, also bis auf letztes Jahr vielleicht, natürlich eine Mannschaft, die immer recht schnell gespielt hat, recht viele Dreier geschossen hat, recht offensiv orientiert war. Von daher nehme ich das aus meiner Perspektive vielleicht nicht als so große Veränderung wahr. Ich meine, ich hätte aber gestern gesehen, wir scoren deutlich, und vor 88 Punkte in der Frankfurter Arena. Ich musste kurz schlucken, als ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Aber ja, ich glaube, dass das Entwicklung mittlerweile, es ist unwahrscheinlich, dass Entwicklungen also komplett isoliert sind. Also ich glaube, wenn das in einem Basketballland USA nach vorne geht, dann so häppchenweise wird das überall auch ankommen, ne? dass die Rechnung des Werts des 3-Punkte-Wurfs oder der Pace, dass das einfach universal gilt, ne? Und auch dass wahrscheinlich nicht so pervers auf die Spitze getrieben wird in Deutschland, aber dass die Tendenz klar natürlich dazu geht, dass schneller abgeschossen wird, dass versucht in den ersten paar Sekunden schon vorteilhaft herausgespielt wird, dass der Dreier mehr genutzt wird und auch, dass die Leute einfach immer auch besser daran werden. Also man sieht jetzt mittlerweile wirklich, auch wenn es vielleicht in den Team-Percentages nicht so hoch ist, aber ja, wenn dann eben halt fast 50% Dreier schießt, aber dann irgendwie auch 6, 7 schwierige Versuche pro Spiel, du hast einfach immer mehr Jungs, die auch wirklich aus dem Dribbling, aus dem Crossover und weitere Dreier, dass es einfach immer mehr normal wird. Das wird zum normalen Skillset von Spielern einfach immer mehr dazugehören.
Also die Liga wird an sich also auch immer besser, meinst du auch, ne?
Ja. Ich glaube schon, dass sie besser wird. Ne? Ich glaube schon, dass sie besser wird. Definitiv in der Breite. Dieses Jahr muss man sagen, dass gerade das untere, die untere Hälfte einen Schritt nach vorne gemacht hat. Also wenn man jetzt sieht, klar, wir haben jetzt gegen Jena zu Hause verloren, aber trotzdem hätte ich da niemals, also das ist natürlich dann ein subjektiver Eindruck, wenn man sie nur zweimal im Jahr sieht, aber da sind dann sicherlich auch ältere Spieler dabei, aber trotzdem, du hast schon Mannschaften, die auch wirklich Qualität haben. Da tauchen dann auch immer mal wieder Leute auf, Nachverpflichtungen. Das ist schon, also jetzt auch in Kreisheim, da sind schon wirklich gute Mannschaften dabei. Also gerade die Auswärtsspiele sind dieses Jahr extrem schwierig, egal wo du hinfällst.
Dann so ein Team wie Vechta, das keiner auf dem Plan hatte.
Genau, Vechta und Braunschweig, die sich jetzt irgendwie auch eine Identität geschafft haben, etabliert haben. Jedes Jahr, also wenn man sich die Playoffs anguckt, das ist schon extrem, dass du jedes Jahr jetzt wirklich 3-4 Mannschaften hast, die glasklar ihre Saisonziele verpassen werden, einfach weil wenn 12 Teams irgendwie Playoffs als Pflicht ausgeben und du hast nur 8 Plätze, da wird es schon eng.
Ich habe am Sonntag Anton Gavel getroffen im Audi Dom beim Spiel Bayern gegen Crailsheim und ich sage zu ihm, sag mal Tonno, was in drei Herrgottsnamen machst du heute hier? Ich meine, du hast 3 Kinder, es ist Ostersonntag. Und er so, ja, wieso? Basketball gucken. Und ich habe gestern auch slowakische Liga geguckt und ich habe alle Euroleague-Spiele geschaut, von den Euroleague-Playoffs jedes einzelne Spiel geschaut. Er hat NBA geschaut und er hat, und das hat er mir dringend empfohlen, ich soll auch Spiel 5 schauen aus der Adria-Liga, Roter Stern Belgrad
gegen Gratulation, Mike
Podgorica. Ja, Belgrad hat gewonnen. Ja. Wie sieht's um deinen Basketball-Hunger aus in deiner basketballfreien Zeit, sage ich jetzt mal, außerhalb der Turnhalle?
Das variiert. Ich bin auf jeden Fall jemand, der tendenziell weniger guckt, als es andere Leute machen. Mhm. Weil ich, glaube ich, ja, irgendwie weniger Purist bin oder es ist für mich wichtiger, als andere Säulen oder andere Sachen irgendwie in meinem Leben zu haben. Ich glaube, das ist einfach typunterschiedlich. Ich glaube, es hilft mir, mehr abzuschalten. Gerade in Phasen, wo es nicht so, also wenn Basketball nicht unbedingt die Quelle des puren Glücks ist, dann gucke ich wirklich extrem wenig. Ansonsten, ja, ich glaube, ich bin eher im unteren Drittel. Aber bei Tonno überrascht mich das natürlich nicht. der hat so kalter Entzug quasi für ihn. Von 8 Stunden täglich Basketball auf dann erstmal nur zu Hause sitzen mit den Kids und der Frau. Dass der dann irgendwie rückfällig wird oder dann, dass die Hände zittern, das kann ich mir schon vorstellen.
Er braucht das Ausgleich einfach.
Ja, Roter Stern übrigens gewonnen und wird im nächsten Jahr Euroleague spielen. Platz ist ja auch nochmal vakant gewesen. Ja, Peer, das waren interessante Einsichten über eure Team-Philosophie und Identität, spät gefunden in der Saison, aber sie scheint gefunden zu werden. Hat das auch was damit zu tun, im Übrigen, was die Hierarchie angeht, gibt es einen Teamleader eigentlich bei euch? Gibt es einen, der das Maul aufreißt, wenn es schlecht läuft?
Ja, es ist eher so, dass es auf ein paar Schultern verteilt ist. Wir haben jetzt nicht diesen absoluten General. Und das ist, glaube ich, für uns auch ganz gut. Also einfach gegeben, dass wir auch immer mal wieder Jungs haben, die man zurück ins Boot holen muss oder die mit ihrer Rolle zu kämpfen haben oder nicht glücklich mit dem sind, was passiert. Glaube ich, ist das wichtig, dass du so ein Gebilde findest, wo alle die Situation anerkennen und wo es quasi so eine Stimmung ist, wenn jemand gerade nicht dabei ist. Ich war auch schon in deiner Situation oder es gab bei mir auch Phasen, wo ich nicht gespielt habe und so, man holt den wieder zurück. Also ist, glaube ich, dieses Jahr wirklich wichtig, dass es aus dem Kollektiv irgendwie kommt und das hat sich so, glaube ich, ganz gut eingespielt.
Ja, also ihr habt eine gute Teamchemie, also die Berliner werden immer so ein bisschen vorangestellt, weil für uns Außenstehende wirkt das immer so, die sind alle immer lustig miteinander und der Clifford macht die ganzen Scherze, aber scheint ungewöhnlich gut zu sein, aber du würdest auch eure Teamchemie als funktionierend bezeichnen.
Auf jeden Fall, ja, auch damit hatten wir zu kämpfen, definitiv, Und ich war mir auch nicht immer sicher in des gesamten Saisonverlaufs, dass wir das Problem lösen. Aber das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja. Also wir sind jetzt definitiv so gesund, so zwischenmenschlich und als Mannschaft, wie wir das wahrscheinlich die auch die gesamte Saison nicht waren.
Ja, okay. Ja, manchmal ist es einfach ein bisschen härter, sich zusammenzureißen, zusammenzufinden, vor allen Dingen auch, um dann gerade bei der Spielzeitenverteilung, denke ich mal, sich wieder alle glücklich fühlen, alle sich wohlfühlen und aber am Ende geht es halt um dieses blöde Gewinnen, ne? Man muss halt gewinnen. Sonst rappelt es im Karton.
Apropos Gewinnen, Gratulation an der Stelle zum Sieg im Dreier-Contest auch. Das war schon sehr cool, muss man auch sagen. Das war ja direkt danach, ist schon eine Zeit lang her jetzt, aber lief ja bei uns. Also, weil wir vorher auch über das Feiern gesprochen haben, das ist natürlich nur eine ganz kleine, kurze Feier, aber da musste ich dran denken.
Alex hat gerade jeden Titel gesucht, über den du vielleicht gewonnen haben könntest schon mal in der Vergangenheit.
Nee, der lag in Hose, das hat er einfach Style. Also das, ja.
Danke.
Alles klar, Pierre, dann würde ich sagen.
Nächstes Spiel, das 400.
Gegen
Oldenburg, Day-to-Day-Status, also um diese Frage doch nochmal aufzugreifen.
Ja, ich bin guter Dinge, dass ich in irgendeiner Form, Art und Weise vor Ort sein werde.
Du kannst ja einfach so wie...
Vor Ort sein ist ein Unterschied.
Du kannst ja,
das ist wie Politiker.
So wie Oldenburg das macht, also einfach 10 Sekunden Verschluss eine Auszeit nehmen, dich rein einwechseln lassen und dann die 400 damit voll zu machen. So in der Art.
Es gab tatsächlich die Überlegung, ob das passiert sein soll. Also ich glaube, Coach wurde fast schon instruiert.
Ach komm.
Mir wurde gesagt, dass wir das hinter uns bringen sollen mit dem 400. Spiel. Ich weiß nicht, ob irgendjemand einen Trailer oder ob ihr bei Telekom irgendwas vorbereitet habt oder so, aber der Coach meinte zu mir, mir wurde gesagt, soll ich nochmal bringen, weil wir auch mit 30 vorne waren, also aber das wäre dann, also
ich glaube, bei der Telekom
bin ich sehr froh, dass er da auf mich gehört hat und dass wir das zusammen entscheiden konnten, dass das nicht passiert. Ich hatte schon Schiss, dass irgendwie ich parallel in der letzten Minute eingewechselt werde, auf der Gegenseite wird der Bachelor noch parallel eingewechselt. das hätte dann, glaube ich, für mich so ein bisschen das wäre es nicht gewesen.
Dann
das
lieber sportlich.
Ich kann mir vorstellen, dass bei der Telekom zum Jubiläum vielleicht doch so eine neue Prepaid-Karte für dich als Geschenk bereit liegt. Um das ganz alte Thema mal wieder aufzumachen.
wir kämpfen immer noch, wir warten noch auf Rückmeldung.
Hast du eigentlich jetzt einen vernünftigen Vertrag von der Telekom?
Ja, du hörst doch an der Tonqualität, an der Qualität,
mega,
an der Empfangsqualität.
Also richtig.
Läuft über den Namen meiner Frau.
Ah, okay.
Weil nur die das, also immer, ich schicke dir immer SMS, immer, liebe Leonie, wir wollen dir hier irgendwie das Oster-Special anbieten. weil bei mir tatsächlich nicht durchgegangen ist, aber das ist ja, macht ja keinen Unterschied.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall jetzt Kunde bei euch.
Du bist Kunde, sehr gut und hast hoffentlich, ja, wie man merkt, keine Empfangsprobleme. Das ist schon mal gut. Ja, dann würde ich sagen, das waren 30 unterhaltsame Minuten mit dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und hast du irgendeine Frage vermisst? Hast du gedacht, wir würden was anderes machen oder?
Nö, ich habe euch, hab euch von Weitem kommen sehen mit klassischen Fragen.
Mit den klassischen Fragen. Ja,
wir lernen auch noch.
Ja, wir.
Nein, ihr seid gut, ihr macht das gut.
Vielen Dank.
Eine Frage.
Ja.
Weiß ich gar nicht, ob ihr die richtige seid. Gab es mal dieses Jahr irgendwo einen großen Bericht, eine große Story oder irgendwie wurde das medial aufarbeitet, die Elias Harris-Geschichte so? Oder habe ich das verpasst?
Das
ist immer Thema, ich sehe nicht so viel Übertragung. Jein. Mich hätte das mal interessiert.
Du meinst,
weil gegen uns hat er so ein überragendes Spiel gemacht.
Ja.
Und es gab ja wirklich.
Er spielt eine Mega-Saison,
glaube ich, in seiner Karriere, wo ich persönlich nicht mehr wirklich daran geglaubt habe, dass er nochmal auch so aussehen wird, wie er jetzt aussieht, dass er sich nochmal so bewegen können wird. Ich finde das gut, weil ich habe jetzt lange nicht mehr mit Elias gesprochen. Ich habe ja viele Sommer mit ihm verbracht. In den Jugendnationalmannschaften und in den Nationalmannschaften, aber. Das fand ich, ist für mich, glaube ich, wirklich die Geschichte der Saison bisher.
Ja, also.
Dass er wirklich jemand, der so gebeutelt wurde von Verletzungen und so sich wahrscheinlich seine Karriere auch anders vorgestellt hat, dass er wirklich so eisenhart das durchgezogen hat und jetzt wieder so aussieht, ist wirklich wirklich großartig. Sehr inspirierend und wirklich eine tolle Story. Er hat mich interessiert, ob ich das mal irgendwo groß aufgenommen wurde.
Also, wir wollen da gleich mit Patrick Heckmann ausführlich drüber reden.
Ja.
Tatsächlich haben wir Heckmann ja gleich in der Leitung. Quatsch.
Aber Elias wäre auch wieder mal in der
Elias
Reihe.
Elias wäre auch wieder mal in der Reihe. Diese Saison hast du noch nicht, aber.
Es gab einen Beitrag dazu. der allerdings schon, also da ging es noch eher so drum, wie wird seine Saison aussehen.
Aber dass sie so aussieht,
wir haben es thematisiert, aber es ist, aber du hast absolut recht, das ist bemerkenswert. Also der Turnaround, den Bamberg hatte, der lag auch an ihm.
Ja.
Und das sage ich, ja, das haben wir, also ja, wenn du mal Elias Harris an nochmal nachhaken. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist nicht so, das ist gar kein Vorwurf. Ich glaube, er mag nicht so gerne Interviews. Habe ich immer das Gefühl. Aber ich weiß es nicht.
Oh, kann schon gut sein. Das weiß ich nicht. Aber ich würde wirklich, also, wenn ihr es schafft, mal so ein bisschen, wirklich, wie es mal zeitweise in seinem Kopf aussah und wie er damit umgegangen ist und so, dass, wenn er sich vielleicht mal so leicht öffnen würde, das würde mich wahnsinnig interessieren, was da aber rauskommt.
Du, wir rufen einfach den Heckmann an und sagen, du, wir nehmen doch den Harris. Das wäre lästig. Der okay, Günther hat gesagt, er will mal was vom Harris hören.
Ja. Aber, ja.
Ist das noch ein Buddy von dir dann eigentlich? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wenn du dann jetzt, du hast früher viel Kontakt gehabt, aber.
Nö, das sind Buddies. Es gibt einfach, glaube ich, so eine Art von persönlicher Beziehung zu Spielern, die immer irgendwie so on-off sind. Das ist dann super intensiv, wenn man so 2 Monate am Stück jeden Tag miteinander verbringt, aber dann hört man sich auch wirklich dann gar nicht über, wenn man sich nicht sieht, dann quatscht man nicht beim Spiel und dann ist es wieder vorbei. Also das ist, da gibt es leider gar nicht.
Ja.
Davon hast du dann eben 100 Stück in der Liga. Es gibt wirklich dann nur eine Handvoll, bei mir persönlich zumindest eine Handvoll, wo es dann darüber hinausgeht, dass man wirklich während der Saison telefoniert oder so. Das ist wirklich sehr, sehr wenig
dabei. Da fällt mir, hast du einen guten Draht immer zu Chris Babb gehabt, weil der spielt nicht mehr. Ich habe nur gehört, dass der unglücklich ist. Der hockt irgendwo in der Türkei und wird nicht eingesetzt.
Ja, der ist, also ich glaube, 2-mal im Monat ist er dann wieder glücklich. Ich glaube, das ist der 15. und der 1. Da geht es ihm dann wieder ganz gut.
Ah, okay, verstehe.
Aber nein, natürlich ist er auch Sportler. Er will angreifen. Hat er, glaube ich, jetzt auch 2 Jahre, die nicht so super perfekt liefen, hinter sich. Ja, also ich denke, ich habe jetzt schon auch ihm angerufen, ihm klar und deutlich gesagt, dass ich ihn sehr gerne nächstes Jahr wieder in der Münsterstadt sehen würde. Ich werde diesen Sommer hart an ihm nagen.
Oh, Player Recruiting. Dann
schauen wir mal.
Ja. Spannend. Machst du sowas wirklich auch? Player, hier Spieler?
Rekrutierung?
Ja.
Ja, wo ich kann und wo ich das möchte, da mache ich das auch schon.
Ach, auf jeden Fall.
Es gibt noch einen anderen Fall, einen großen Fall, wo ich auch sehr aggressiv rekrutiere momentan.
Ach komm, also der mal bei euch war oder nee?
Nein, das weiß ich nicht. So viel weiß ich nicht. Aber ich werde euch im Nachhinein dann erzählen.
Im Nachhinein, aber das ist natürlich fies jetzt.
Kennst du schon
das den? Das war doch bestimmt der.
Kennst du schon den?
Ich glaube, den meinst du. Oder war es doch der?
Naja. Kennst du denn schon den neuen Trainer? Also weißt du, wer der neue Trainer wird bei euch?
Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe natürlich, meine Leute glauben, ich hätte einen ganz guten Draht auch zur Führungsetage. Den habe ich auch, aber tatsächlich sind das so Geschichten, die auch völlig an mir vorbeilaufen, auch zu Recht.
Ja.
Aber ich habe schon quasi ein paar Bewerbungen. Also Leute haben sich schon Bewerbungen zugesteckt.
Bei dir?
Ja.
Weil sie denken, du bist quasi Playing GM.
Genau. Also du hast mehrere Einladungen zum
Abendessen.
Oder zumindest
die Business. Ich wurde schon öfter gebeten, jetzt mal vielleicht mal den einen oder anderen Namen in die Runde zu werfen und das Wort auszusprechen.
Ja.
Aber nee, ich bin in Trainersuche und was das alles angeht.
Du versuchst
da bin ich, das macht Stolli schon selber.
Aber wer der Spieler war, wo du besonders aktiv warst, das würde mich jetzt schon interessieren.
Ja, das wird er nicht haben.
Und du würdest das nicht hier publik
machen. Ich hatte gehofft darauf, dass es euch innerlich zerfressen wird.
Ja, das ist bei mir ganz schlimm, weil ich bin extrem neugierig bei sowas. Es ist ja völlig egal.
Das kann jetzt Wochen gehen, Per, dass Körner die ganze Zeit SMS schreibt. Ich glaube, es war der. Und dann mit Begründungen dann immer. Das ist immer sehr gut.
Gut, wir harren der Dinge und freuen uns auf das 400. Spiel von Per Günther mit Per gemeinsam.
Also,
gute Zeit, gute Genesung und
ebenso.
Gute Playoffs. Ja. Bis dahin.
Ciao.
Ja, wer war es denn wohl? Wer war es denn wohl?
Ja, wer war es? Keine Ahnung. Also wir haben jetzt auch direkt nicht angehalten, die Sendung, die Aufnahme. Ich könnte ja jetzt ihn nochmal anrufen und fragen. Aber das
und so tun, als ob wir nicht mehr auf Sendung wären.
Interessant. Ja, gut. Per hat immer was zu sagen. Das ist immer. Aber das glaube ich, das war tatsächlich teamchemiemäßig.
Ja, hat er auch sehr offen angesprochen.
Schwierige Saison für Ulm.
Absolut. Und ich glaube auch, was du ursprünglich gesagt hast mit dem tiefen Kader, was er auch nochmal bestätigt hat, das ist einfach schwer, wenn du so viel Gute hast auf dem Level, da noch die richtigen Rotations zu finden und dann, ja, dann auch wieder so eine komische Eurocup-Saison. Das war ja auch, Ulm im Eurocup habe ich bisher noch nicht verstanden, generell. Also auch schon in den Vorsaisons.
Ja.
Ob das jetzt ein, was das für einen Stellenwert hat.
Ja, ich denke, einen gewissen Stellenwert hat es in jedem Fall. Und deswegen ist es auch wichtig, jetzt für sie in den Playoffs entsprechend wieder sich zu platzieren, weil sie haben ja tatsächlich mit Goodwill der Euroleague diesen Platz bekommen in diesem Jahr, ohne Playoff-Teilnahme. Und wenn du das sportlich rechtfertigen kannst, macht es die ganze Sache natürlich viel einfacher.
Absolut, absolut. So.
Thema Bamberg.
Ja.
Wir haben Bamberg uns nochmal jetzt auf die Fahne geschrieben. Nein, wir reden nicht mit Elias Harris, machen wir dann in Zukunft.
Aber sehr, spannend. Sehr guter Punkt.
Ja, sehr guter Punkt. Mhm. Denn die Bamberger haben ja unter Federico Perego schon so einen kleinen Turnaround irgendwie hingelegt und dann irgendwie auch wiederum nicht. Also um ehrlich zu sein, ja, da gab es 7, 8, 9 Spiele in Folge, wettbewerbsübergreifend, die sie gewonnen haben. Haben zuletzt aber auch wieder ein bisschen was verloren. Sind mit Ach und Krach ins Final Four der Champions League eingezogen. Also wirklich auch mit amtlich Dusel. Das gehört auch dazu. Deswegen sind sie auch Pokalsieger geworden. Das war auch ein bisschen mit Dusel am Ende. Und jetzt wollen wir einfach mal diese Mischung aus...
Leute schreiben uns sogar schon, ob sie tanken sogar, ob sie absichtlich verlieren. Robert Puckert hat das gefragt.
Also ich glaube nicht, dass du absichtlich mit 96-95 verlieren kannst.
In dem Fall nicht, vor allem nicht mit der Schiedsrichterentscheidung zu Ende. Die kann man schwer vorhersehen.
Das Foul von Hickman.
Oder wenn er tankt, war es vielleicht ein absichtliches Foul.
Nee, also tanken werden die sicherlich nicht. Ich denke mal, dass
sie auch nicht.
Immer noch bemüht waren, Platz 4 sich zu holen, den Heimvorteil für die erste Runde. Andererseits, ja, ging es, glaube ich, bei der Mannschaft auch wirklich erst einmal darum, wieder so eine Identität zu finden und sich unter dem neuen Trainer, das ja scheinbar eine ganz andere Richtung genommen hat als unter Bagatskis, sich wieder aufzustellen und sich wieder zu erfinden. Und das ist am Anfang gelungen und jetzt irgendwie rappelt es doch ein bisschen und sie kassieren doch wieder so viele Punkte. Und deswegen wollen wir mal nachhorchen.
Stehen auch vor dem Champions League Final Four, was ja auch so ein bisschen... Wie man jetzt gemerkt hat, bei Alba, vielleicht auch bei Würzburg, die haben ja alle in den Spielen unmittelbar vor diesem Saisonhöhepunkt, was es ja zweifelsfrei ist, glaube ich, für diese Teams, da tun sie sich traditionell ein bisschen schwerer. Auch das können wir vielleicht nachfragen, ob das im Hinterkopf ist, das doch.
Naja, aber nächste Woche Dienstag zum Beispiel spielst du ja noch einmal gegen die Bayern.
Ja, ja, klar.
Also 3 Tage vor diesem Final Four.
Ich frage mich ja, wann das auch losgeht. Also das ist heftig, ja. 3 Tage vor Final Four gegen die Bayern ist natürlich super heftig. Ich frage mich halt auch so, ab wann das losgeht, weil ich denke, sobald du weißt, dass du so ein Finale spielst, ist das in deinem Kopf. Mhm. Weil du weißt, du kannst mit diesem Finale die ganze Saison perfekt machen. Egal, ob das jetzt Eurocup ist, für Würzburg FIBA Europe Cup, für die Bamberger die Champions League.
Ja, wenn du noch einen Titel gewinnst, dann hast du schon 2 von 3 möglichen. Also dann hast du alles richtig gemacht und dann braucht man den Reset-Knopf gar nicht mehr groß zu drücken für die kommende Saison.
Ja, haben wir schon lange nichts mehr gehört vom
Reset-Knopf.
Aber klingt toll.
So viele Plätze werden da, glaube ich, gar nicht frei nächstes Jahr, weil die haben einige Spiele unter Vertrag, die Bamberger. Gut, aber jetzt geht's endgültig nach Bamberg. Wir begrüßen Patrick Heckmann.
Hallo.
Zwischen 2 Trainingseinheiten noch Zeit für die Abteilung Basketball zu finden. Ganz lieben Dank, natürlich. Großer Sport. Patrick, kennst du Ralf Heckmann?
Ja. Kenne ich, ja.
Das ist dein Vater, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Ja, der schon ein paar Monate jetzt her, da gab es mal ein Spiel zwischen euch und den Bayern und dann habe ich, glaube ich, ich habe schon den Kommentar gesagt, dass du bei einer defensiven Aktion zu langsam warst.
Okay.
Und dann habe ich einen Tweet bekommen, also hat ein Ralf Heckmann getwittert.
Ich will es gar nicht wissen. Ich will es überhaupt nicht wissen.
Ich wäre parteiisch gewesen. Er hat den Tweet mittlerweile gelöscht, deswegen ist das alles in Ordnung. Und wir haben uns kurz einmal gebieft, weil ich wusste nicht, dass es dein Vater ist. Und selbst wenn. Du willst es gar nicht wissen. Das heißt, dein Vater ist gefürchtet für solche Kommentare oder wie verstehe ich das?
Ich habe schon öfter solche Geschichten gehört.
Ah, okay.
Von Freunden, Mitspielern,
ah, okay,
was auch immer. Deshalb, ich bin da immer aufs Schlimmste gefasst, wenn er in sozialen Netzwerken unterwegs ist.
Ja, er wollte einfach nur seinen Sohn verteidigen.
Emotional dabei,
also,
ja. Ja,
also. Ich habe, ich glaube, er hat geschrieben, damals schlechte Szenen von den Bayern, von den Bambergern würde ich hervorheben und die von Bayern nicht. Aber seitdem ist ja viel passiert. Ich meine, an deiner Defense kann ich gar nichts mehr groß rummäkeln.
Zum Glück.
Ja, also tatsächlich, und das habe ich mir vor Augen geführt gestern, als wir wussten, dass wir mit dir sprechen wollen und werden, dass sich tatsächlich seit diesem Spiel, um ehrlich zu sein, auch deine, also unter Perego, deine Leistung doch deutlich verbessert hat insgesamt, oder ist der täuscht der Eindruck?
Ja, nee, das stimmt schon. Ich denke einfach, dass es daran liegt, dass ja, dass wir zu dem System zurückgekehrt sind, sage ich mal, dass viele kannten, in dem wir uns wohl gefühlt haben und jetzt auch wieder wohler fühlen, als was wir davor als System hatten. Und natürlich gibt er mir viel Selbstvertrauen und will mich als Stütze in dem Team natürlich benutzen. Mhm. Und das hat mich auch ein bisschen gepusht nochmal natürlich und denke auch zu diesem Leistungssprung nochmal geführt.
Unser Thema heute in diesem Podcast ist so ein bisschen, wir haben so ein leichtes Oberthema mit dem Begriff Schwankungen und wir haben da gerade auch sehr lange mit Per Günther drüber gesprochen, die Ulmer ja auch eine sehr schwankungsintensive Saison haben, vergleichbar so ein bisschen mit eurer. Noch darüber hinaus, du ja in deiner Zeit bei Bamberg, bist schon einige Jahre jetzt dabei, massivste Schwankungen mitgemacht hast. Also von Euroleague-Spitze bis tatsächlich ja Reset-Knopf muss gedrückt werden und alles auf Null gestellt werden. Wie würdest du denn die aktuelle Gemengelage so einschätzen? Also wie wohl fühlst du dich persönlich momentan mit der Mannschaft und wie wohl fühlt ihr euch selber als Team?
Ja, ich denke mal, die Mannschaft fühlt sich gut. Wir wissen, was wir können, sage ich mal. Das haben wir die Saison schon gezeigt. Leider haben wir es nicht konstant zeigen können, sage ich mal. Mhm. Wir sind jetzt in der ähnlichen Phase, in der wir vor dem Pokalfinale waren, wo Frederik übernommen hat, denke ich. Wir haben wieder ein längeres Down und müssen jetzt wieder an uns arbeiten. Wir wissen, zu was wir in der Lage sind, was wir offensiv und defensiv können. Und wir müssen jetzt uns einfach wieder steigern, ganz einfach. Das haben wir in der kurzen Zeit vor dem Pokalfinale hinbekommen und als Federico die Leitung übernommen hat. Und das Gleiche müssen wir jetzt wieder machen. Natürlich gab es schon viele Highs mit dem Pokalfinale und auch mit dem Erreichen des Final Four in der Champions League. Und dann denke ich, es ist auch ein bisschen normal, dass man natürlich nicht zurückschalten will, aber dann kommt halt mal wieder ein Tief. Im Moment fällt es uns schwer, da rauszukommen. Aber wir haben jetzt noch ein paar Spiele, bis die Playoffs anfangen, denke ich, um wieder unsere Leistung abrufen zu können.
Mhm. Ihr habt jetzt einen ziemlich toughen Spielplan, ne? Ihr spielt daheim gegen Braunschweig, dann in Bayern, dann kommt das Final Four, dann gegen Oldenburg, in Bayreuth und zu Hause gegen Würzburg. Also das ist ab sofort nur noch tatsächlich harter Stoff, taffe Ware, die da auf euch zukommt. Wie kommen denn diese Schwankungen zustande? Kann man das irgendwie, also sind das immer die gleichen Fehler, die dann auftauchen oder gibt es unterschiedliche Baustellen? Warum kassiert man plötzlich 96 Punkte wieder in Ludwigsburg? Woran kann man das festmachen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde fast sagen, dass das so ein bisschen mentale Schwächen sind, die wir haben, wo wir uns sehr schnell als Team runterziehen lassen und dann so eine Halbzeit brauchen, um da wieder rauszukommen, wie man ja gesehen hat. Dann spielen wir in der zweiten Halbzeit gegen Ludwigsburg wahrscheinlich eine unserer besten Halbzeiten der ganzen Saison. Aber ich denke auch, dass es die Saison ist. Also es geht schon sehr lange. Wir mussten während der Saison viel an uns arbeiten, was natürlich auch das Ganze nicht einfacher gemacht hat, was viel Kraft gezerrt hat.
Es ist einfach auch ermüdend, immer wieder neu und immer wieder ein neuer Trainer und ne, das sind wahrscheinlich auch
ja, genau, wir haben vielleicht auch am Anfang nicht so gearbeitet, am Anfang der Saison, der Vorbereitung, wie wir das davor gemacht haben. wie es sich gehört, sage ich mal.
Ja, das hat sich ja rumgesprochen, dass Herr Bagatskis kein Freund des harten oder intensiven Trainings war. Ne? Das ist uns ja, schon zu Ohren gekommen.
Da waren wir schon hinten dran auf jeden Fall, sage ich mal, als Federico übernommen hat. Und die Sachen versuchen wir halt wettzumachen. Und da ist es klar, dass es anstrengend ist und dass es inzwischen uns ein bisschen, dass es sich ein bisschen zeigt, würde ich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz würde ich es trotzdem auf das Mentale hinführen.
Ja.
Da wir in der zweiten Halbzeit ja dann die Kraft hatten, auf einmal zu verteidigen und hart zu spielen und physisch zu spielen. Von daher, wir müssen einfach das Ganze mehr wollen, ein bisschen aggressiver sein, ein bisschen aggressiver spielen und über unsere Verteidigung und über unsere Willen ins Spiel finden.
Wir haben uns vorher auch gefragt, weil ihr ja diese Megaserie gespielt habt gegen AEK Athen. Man qualifiziert sich fürs Final Four der Champions League, was ja auch so eine gewisse mentale Zäsur vielleicht bedeuten kann, so wie wir es bei Berlin auch gesehen haben. Die haben das Eurocup-Finale vor der Brust gehabt, jetzt Würzburg spielt FIBA Eurocup, haben wir vorher drüber gesprochen. Ist das vielleicht als Spieler auch ein Faktor oder als Team, wenn man weiß, okay, da kommt noch dieses Mega-Highlight, das hat an sich nichts mit der Liga zu tun, aber es hat einfach so einen enormen Stellenwert auch für euch als Team, weil ihr da durchaus Chancen habt, einen zweiten Titel in dieser Saison zu holen.
Ja, na klar. Man will immer sagen, dass es nicht so wichtig ist, wenn man noch 10 Spiele vorher spielen muss und sich von Spiel zu Spiel konzentrieren muss. Aber natürlich ist es irgendwo im Hinterkopf, dass da was Großes kommt, dass da die nächste Chance ist, einen Titel zu gewinnen, einen internationalen Titel zu gewinnen, was wir in Bamberg noch nie erreicht haben. Von daher wäre es schon was Großes und darauf arbeiten wir auch hin.
Ja, es sind nur 2 Siege in 2 Spielen. Und dann
nur
in Anführungszeichen, ja. Aber dann 1 Million Euro Preisgeld gibt es bei der Champions League für den Sieger. Aber 3 Tage vor dem Spiel, also vor dem ersten Spiel, das Halbfinale gegen Virtus Bologna, spielt ihr bei den Bayern. Das liegt ein bisschen blöd, ne? Dann den Dienstag vor dem Freitags-Champions League-Spiel in München spielen zu müssen.
Das hast du schon oft gegen die Bayern gespielt, aber das ist dann auch ein besonderer Termin, glaube ich.
Ja, irgendwie spielen wir immer relativ spät gegen München. Ich glaube, das war schon immer so. Dass natürlich dann das Champions League Final Four in die Woche noch fällt, ist natürlich, ich würde fast sagen, dass es schön ist. Weil,
ein guter Test vielleicht auch.
Wir können in München, das ist eine gute Generalprobe, denke ich, wo wir gerade sind. Da können wir sehen, wie es um uns steht. Natürlich wollen wir nichts anderes als dieses Spiel zu gewinnen. Das ist ganz klar. Aber ja, was soll man machen? Das wird ein hartes Spiel.
Eine harte Woche.
Ja. Sag mal, Patrick, du hast auf dem Boston College mit Dennis Clifford zusammengespielt. Und das ist ja so ein bisschen bei Alba Berlin der Inbegriff dieses Glue Guys. Der macht da die Scherze und der schreit und brüllt und er hält das Team so ein bisschen
hoch.
Ja, hat so ein bisschen derjenige. Da würde uns 2 Dinge interessieren. Erstens, war der auf dem College eigentlich auch so ein bisschen Banane? Und zweitens, ist das so ein Spielertyp, den man vielleicht in Bamberg gerne hätte für diese Saison? Einfach um diesen Umstrukturierungsprozess mit so ein bisschen Spaß zu unterfüttern. Fehlt euch so einer?
Ich glaube nicht, dass es uns an Spaß fehlt. aber nee, Dennis war schon immer so auf jeden Fall am College. Er hat immer so ein bisschen den, was heißt Clown gespielt, aber
er kann nicht anders.
Er war immer gut drauf, sag ich mal. Ja. Er war immer gut drauf und hat die Leute unterhalten, das stimmt schon. Und das ist auch schön, dass es ihm in Berlin genauso funktioniert, dass er diese Rolle im Team hat. Das passt ganz gut zu ihm, denke ich. Aber ich weiß auch, dass er ein sehr harter Arbeiter ist, der sehr, sehr energisch und willensstark ist. So jemand kann jeder im Team gebrauchen, denke ich. Mhm. Egal, ob das wir sind oder Berlin oder eine andere internationale Mannschaft. Er tut alles fürs Team. Das ist klar, das ist sicher, das weiß ich. Und für mich natürlich wäre es auch schön, mal für mich gewesen, mit einem alten Teamkollege zusammenzuspielen.
So ein paar Kollegen triffst du ja immer wieder mal aus dem Boston College. Hat dein Papa mir auch getwittert? Wer alles hier? Joe Rahon von Braunschweig und Olivier Hanlon von den Telekom Baskets. Das sind ja alles deine Ex-Kollegen aus Boston.
Ja, genau. Das sind vier von fünf Starting-Five-Spielern aus unserer Zeit da in den 3 Jahren am College.
Ja.
Von daher ist es ganz schön, die Jungs wiederzusehen, gegen sie zu spielen. Leider irgendwie habe ich nicht das Glück, gegen sie gewinnen zu können dieses Jahr. Habe bis jetzt nur Olivier zweimal geschlagen. Okay, Dennis habe ich auch einmal geschlagen, aber da hat er nicht gespielt.
Jetzt Freitag gegen Braunschweig wäre Rahon fällig dann mal, ne?
Ja, genau, das stimmt. Da habe ich am Hinspiel auch gar nicht gespielt, aber mal schauen. Ja. Das ist auch wieder schön, die nach 4, 5 Jahren wiederzusehen.
Ne? Also man hat noch so eine WhatsApp-Gruppe von früher, vom College? Gibt's das noch?
Naja, WhatsApp nicht unbedingt, aber man schreibt sich schon, man findet da Wege, miteinander zu kommunizieren.
Ja, aber gut, das ist schon mal eine schöne Sache, dass man jemanden wieder trifft, mit dem man da damals die Zeit so ein bisschen verbracht hat. Wie ist das denn eigentlich so mit deiner persönlichen Planung? Jetzt bist du ja eine feste Größe in Bamberg. Ich weiß gar nicht genau, ob du Vertrag hast für die kommende Saison.
Ich habe noch ein Jahr Vertrag.
Das heißt, da dürfte dann nichts anbrennen und wirst weiter in Bamberg bleiben. Hast du so eine Art Planung noch, was so noch ansteht? Ich meine, du hast ja rein emotional alles schon mitgemacht bei Bamberg, aber eben immer nur bei Bamberg. Gibt es das Jucken in den Fingern irgendwie nochmal einen Schritt zu machen oder sich komplett zu verändern? Wir hatten hier schon Spieler, die gesagt haben, ich würde gerne mal einfach ins Ausland gehen. Bumm. Also unabhängig jetzt, ob das es einem Bamberg gut gefällt oder wie auch immer, dass man mal woanders hin will.
Ich denke natürlich, wird irgendwann schon Zeit, auch nochmal was anderes zu machen. Mhm. Wie gesagt, Bamberg ist ein klasse Verein. Mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Ich habe bis jetzt hier sehr tolle Jahre hier gehabt. Auch erfolgreiche Jahre natürlich. Aber ich denke, es gehört zu jeder Karriere dazu, zu jedem Basketballspiel dazu, dass er auch mal andere Vereine sieht. Ich würde auch ganz ehrlich wieder gerne Euroleague spielen, wenn es möglich wäre in Zukunft. Da würde ich sicherlich nicht Nein sagen.
Okay.
Ins Ausland zu gehen, ist mir jetzt, steht das nicht so ganz auf dem Plan.
Okay, aber Euroleague wäre schon mal so eine Geschichte.
Euroleague ist ein Ziel.
Euroleague wäre schon nochmal schön zu spielen, auf jeden Fall.
Mit einem deutschen Verein auch in der Euroleague vielleicht. Also.
Das ist dann egal.
Das ist dann egal, okay, gut. Ja, der Euroleague wird ja auch nochmal erweitert nächstes Jahr. 18 Vereine, also ein paar Anlaufstellen gibt's da ja, aber die Planung scheint ja definitiv auf Bamberg erstmal hinauszulaufen. Ist das tatsächlich so gefühlt, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen nein, aber diese Champions League, wir wissen ja alles um dieses Theater, Euroleague, Fieber und 4 internationale Wettbewerbe, das ist alles ein totales Desaster, das wissen wir alle, die Basketball schauen. Wie hast du das als Spieler erlebt, als Rückschritt von der Euroleague in die Champions League? Kannst ruhig ja sagen.
Ja, was soll ich sagen? natürlich ist die Euroleague das Top-Level in Europa.
Mhm.
Wo die besten Teams spielen, wo die besten gegeneinander spielen, wo die besten Spieler spielen. Und da willst du auch als Sportler, als Athlet, willst du natürlich gegen dich auf höchstem Niveau duellieren können, sage ich mal. Von daher war die Entscheidung für die Spieler im Verein vielleicht schon ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber für den Verein, denke ich, war es richtig. Ich meine, wir spielen jetzt auch eine erfolgreiche Saison in der Champions League und wir freuen uns, dass wir die Chance haben, einen Titel zu gewinnen, einen internationalen Titel zu gewinnen. Das steht außer Frage. Von daher sind wir sehr zufrieden, wie die Champions League-Saison gelaufen ist bis jetzt.
Die Spiele gegen Athen hatten auf jeden Fall Euroleague-Charakter, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall dort oder auch bei uns, zu Hause zu spielen, das war sehr, sehr toll. Das war von der Stimmung her auf Euroleague-Niveau, auch in Athen natürlich, war Wahnsinn.
Das war extrem.
Die Halle war voll.
Ja.
Und da hat man auch schon dieses Feeling, dieses krasse Basketball-Feeling auf jeden Fall gehabt. Und das war sehr schön mitzuerleben.
Und wahrscheinlich das einzige Mal in deinem Profileben bisher, dass du über eine Niederlage gejubelt hast, oder? Hattest du das schon mal
das
vorher?
Das stimmt, ja. Das habe ich sehr oft sogar nach dem Spiel gesagt, dass es die schönste Niederlage in meinem Leben war.
Ja. Verloren, yay! Thema Nationalmannschaft würde ich gerne ganz kurz streifen. Also einfach, weil wir natürlich bei Magenta Sport in diesem Sommer die Basketball-WM übertragen und das ein Riesenthema bei uns ist. Du hast auf deiner Position, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass du dich als Dreier bezeichnest, ein bisschen viel Konkurrenz, logischerweise. Wobei man nie genau weiß, jetzt beim Paul Zipser zum Beispiel, wie fit er wirklich ist und wo er spielt, wann er spielt, wie auch immer. Wie siehst du da die Situation? Hast du das Thema für dich abgehakt oder sagst du, Henrik, guck genau hin, was ich da in Bamberg mache. Ich habe noch Bock, ich will mit nach China. Also hast du noch diesen Gedanken im Hinterkopf?
Ja, na klar, wäre es schön, eine WM spielen zu können, auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß auch, dass da, wie du gesagt hast, viele Spieler auf meiner Position sind. Ich weiß auch, dass ich kein einziges Quali-Spiel gespielt habe, was die eine Saison natürlich auf unseren Euroleague-Spielplan zurückgeführt hat. In der letzten Saison war ich verletzt leider und musste Henrik dann einmal auch absagen, was natürlich auch gegen mich gewertet werden kann, was ich auch vollkommen verstehe.
Wenn man verletzt ist, dann kann man halt nicht spielen. Ne? Das ist ja dann in dem Sinne, sollte das ja nicht negativ ausklingen.
Das war im Sommer. Mhm. Aber ich würde mich freuen, wenn ich nochmal die Chance bekommen würde, natürlich zu spielen unter ihm, auch für die Nationalmannschaft, auch die WM zu spielen. Von daher, ich wäre auf keinen Fall dagegen abgeneigt, oder ich sehe da jetzt auch nicht komplett schwarz.
Nee, also wer weiß, was alles passiert.
War auch komisch, irgendwie in Bamberg zu sein beim Spiel gegen Griechenland und kein Bamberger Spieler war dabei in eurer Halle.
Ja, stimmt.
Ja, war irgendwie auch seltsam. Ja. Per Günther hat ja vorher auch ein bisschen über euch gesprochen und hat den Namen Elias Harris auch genannt und gemeint, ihm sei so unglaublich aufgefallen, muss ich jetzt auch gerade dran denken, wegen der Nationalmannschaft, weil da natürlich auch sein Name gefallen ist dann im Zuge dieses Bamberg-Spiels gegen Griechenland. Da meinte er, das ist für ihn eigentlich die Geschichte der Saison, wie der wieder mittlerweile spielt und dass er einfach so zurück ist, wie er jetzt wieder da ist. Wie hast du es denn so erlebt? Also wir werden ihn sicherlich auch bald mal anrufen, aber dann habe ich mir so gedacht, ja, Per hat eigentlich recht, das ist schon, konnte man jetzt so unbedingt auch nicht erwarten und er hat ja doch einiges zu tun auch mit dem Turnaround, den ihr hingelegt habt diese Saison.
Ja, auf jeden Fall, Elias, die Geschichte ist Wahnsinn, wirklich die letzten 2 Jahre waren sehr tough für ihn mit seiner Knieverletzung. Davor hat er unter Andrea auch immer mal auf und ab gespielt. Mhm. Das war auch sehr schwierig für ihn. Aber wie er zurückgekommen ist, wie er an sich gearbeitet hat, den ganzen Sommer durch, auch jetzt in der Saison, er bringt unglaublich viel Energie aufs Feld, spielt mit unglaublichem Willen, Einsatz.
Ja.
Und er spielt wahrscheinlich eine seiner besten Saisons jetzt hier in Bamberg. Und das hilft uns unglaublich viel, da so eine Saison, wie wir sie bis jetzt gespielt haben, hinzulegen.
Ist es für dich ein bisschen ungewöhnlich, so eine Saison zu spielen? Also es war ja so, vor dieser Saison hat Michael Stoschek gesagt, im Grunde muss alles auf Null gestellt werden. Ja, es muss so wie so ein Neuanfang. Also hat man da so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, was passiert jetzt hier eigentlich? Also in welchem Film bin ich? Oder hat man so gesagt, ach komm, Hunde, die bellen, beißen nicht, wird schon alles werden. Also wie hast du das so erlebt? Weil du hast ja so viel mitgemacht in den letzten Jahren, dass ich mir immer denke, boah, also der muss doch irgendwie glauben, er ist in einem wilden Trubel, kann man da untergehen irgendwo.
Also ich sag mal so, es gab viele Spekulationen den Sommer über und ich war ja verletzt am Ende der Saison, von daher war ich nicht so sehr an dem Ganzen beteiligt, sage ich mal, da mein eigenes Ding, ich habe mich auf meine Schulter konzentriert gehabt, natürlich. Natürlich war ich dann auch bei der Mannschaft, aber ich habe so viel von dem Trainerwechsel im Ganzen gar nicht mitbekommen, quasi. Okay. Dass dann ein neuer Trainer gekommen ist, obwohl der alte gerne geblieben wäre, weiß ich nicht, wie ich das einschätzen soll, weil er hat uns ja dann doch ins Halbfinale geführt und hat auch dem Team sehr gut getan, einen Aufschwung gegeben.
Also jetzt die aktuelle Situation ist ja relativ ähnlich, weil der neue Trainer will ja auch bleiben, aber es gibt noch keine Verlängerung mit Perego, aber du würdest es gut finden, weil du hast ja am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, man fühlt sich jetzt wieder wohler in den Systemen, die man so ein bisschen kennt und in den Abläufen. Also ihr scheint als Spieler auch einen guten Draht zu Perego zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Federico hätte es verdient, da weiter Head Coach zu bleiben. Ich denke, er hat gezeigt, was er kann. Er hat gezeigt in kürzester Zeit, was er erreichen kann, was er uns beibringen kann, wie er uns verbessern kann.
Und es wird vor allen Dingen auch mehr trainiert. Ne? Heute Morgen habe ich gehört, 3 Stunden, heute Nachmittag 3 Stunden.
Also. Ja. Also die 3 Stunden heute Morgen sind ein bisschen übertrieben. Heute Abend schauen wir mal. Aber nein, okay. wir machen schon wieder mehr natürlich und machen auch mehr Athletiktraining und so. Und das stimmt ja. Alles, was ihr da gehört habt.
Und da wurde ja auch verlängert mit dem Athletikcoach letzte Woche. Ja. Also auch ein Zeichen, dass es in dieser Richtung weitergehen soll. Bencardino bis 2021 verlängert.
Wie macht man das fest, dass man einen Fitnesstrainer verlängern will? Man misst vorher die Laktatwerte bei den Spielern und sagt, Sandro, alles richtig gemacht, du darfst noch ein Jahr länger bleiben.
So ungefähr. Nee, ja.
Oder man hat festgestellt, wie wichtig es eigentlich ist.
Sandro ist einer der Besten in seinem Fachgebiet. Der weiß ganz genau, was wir brauchen, wie wir trainieren müssen, wie wir eingesetzt werden müssen, um auf bestem Leistungsniveau zu kommen. Von daher finde ich absolut richtig und das ist ein sehr guter Move vom Verein, ihn zu binden, da er schon wirklich sehr, sehr gute Arbeit in den letzten 4, 5 Jahren geleistet hat.
Und er hat die coolsten Tattoos auf jeden Fall.
Ja, das ist der verrückteste, den es gibt.
Ein Zuschauer hat uns geschrieben oder hat eine Frage gestellt, kann das sein, dass Bamberg gerade tankt? Aber das, wir haben gesagt, das ist natürlich völlig absurd eigentlich, um vielleicht Sechster, Siebter zu werden oder sowas irgendwie, was ja völliger Blödsinn ist. Ne? Also ich denke mal, dass man sich zum Ziel gesetzt hat, denke ich mal, auf jeden Fall noch Heimrecht zu erreichen, also Platz 4 zu erreichen, oder?
Ja, also tanken tun wir auf keinen Fall. natürlich. War auch nochmal das Ziel, Zweiter zu werden vor ein paar Wochen. Aber dann haben wir leider zu viele Spiele verloren.
Ja, die Sache mit dem zweiten Platz, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil die da oben, die verlieren aber, irgendwie nicht.
Wir wollen jetzt uns von Spiel zu Spiel steigern und wieder gewinnen natürlich, um mit einem guten Gefühl in den Playoffs zu gehen. Ja. Momentan, und am Ende, glaube ich, ist es auch egal, gegen wen wir spielen.
Ja, obwohl natürlich so ein bisschen Vechta hätte schon was. Ne? Vechta Bamberg, das war ja damals, oder Bamberg Vechta, das war ja das Spiel, das den Auslöser gegeben hat für die Trainerentlassung. Insofern wäre das nochmal so eine kleine Historie jedenfalls dahinter. Nach dem aktuellen Stand wäre das euer Playoff-Gegner.
Ja, haben wir schon mal dort gewonnen. Also noch nicht viele andere Teams haben dort gewonnen.
Absolut, ich wollte gerade sagen. Das war und 101 Punkte gemacht dort. Also
könnte die offensiv orientierteste Playoff-Serie werden von allen.
Naja, hoffen wir mal, dass wir dann auch wieder ein bisschen mehr verteidigen.
Es hilft
Berlin
dann
hat ja auch letztens 170 Punkte gehalten.
Ja, das stimmt. Die Berliner haben das hingekriegt. Alles klar, Patrick. Dann würde ich sagen an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit. Du sollst noch ein bisschen dich ausruhen, bevor es wieder an die Schippe geht, ans Fließband geht und weiter trainiert wird. Grüße an den Papa jedenfalls. Sag ihm, ich bin nicht böse. Er kann ruhig weiter twittern. Ich kann Kritik gut vertragen.
Sage ich ihm.
Ja, alles klar. Liebe Grüße nach Bamberg. Gute Zeit und vielen Dank.
Dankeschön. Schönen Tag noch.
So, das war der Herr Heckmann, Junior. Junior. Grüße an den Senior, ich meine das wirklich ernst. Herr
Heckmann. Direkt gleich rausgehauen. Das hat dich dann doch interessiert.
Ja, mein Gott.
Ja. Die Frage mit dem Tankenkampf von Robert Purkert. Schöne Grüße. Der hat geschrieben an abteilungbasketball@gmail.com.
Herr Burkert?
Purkert mit Paul tatsächlich.
Mit Paul, okay.
Auch das gibt es scheinbar. Aber auch an alle Purkerts. Schöne Grüße.
Ja. So, du hast mich schon vorgewarnt, dass noch irgendwas kommt. Ich habe wieder vergessen, was es ist.
Wirklich?
Ich glaube, ich habe es vergessen.
Wir haben auf jeden Fall am Sonntag noch ein sehr großes Spiel anstehen.
Alba
Berlin.
Da würde
mich zumindest deine Meinung interessieren, nachdem wir es ja bisher dezent ausgeklammert haben. Es spielt Alba gegen Bayern, die Neuauflage des Finals.
Genau, also ich rechne dem Spiel eine sehr hohe Bedeutung bei.
Ich auch. Also man muss an der Stelle auch festhalten, Respekt an Alba, wie sie reagiert haben nach dem Finale aus. Sie haben einfach alle Spiele gewonnen, haben Vechta mal einfach mit 30 aus der Halle geschossen. Und
zweimal MBC jetzt geschlagen.
Genau, auch wenn das ein bisschen knapp wurde noch gestern, aber...
Ja, ich glaube, das kann schon so ein Spiel sein, was so ein bisschen die Psycho-Grundlage legt für eine mögliche Finalserie. Also wenn, sagen wir mal so, wenn Berlin das Ding zu Hause verliert und die Bayern ihn wirklich einen reinpressen. Ich meine, die Berliner haben jetzt 4 Finals in Folge verloren, also
sag's ruhig nochmal.
Ich will das Wort Trauma nicht nennen, aber in die Richtung geht es ja. Und wenn du dann am drittletzten Spieltag oder so ungefähr, wo wir da jetzt gerade sind, viertletzten Spieltag, zu Hause gegen die Bayern ein eingeschenkt bekommst, ich glaube nicht, dass das wahnsinnig hilfreich ist.
Ich glaube, es wird auf jeden Fall knapp. Also bisher in der Saison steht es 1-1, einmal Liga, einmal Pokal. In München wurde knapp verloren. Das war zweimal in München.
Zweimal in München, ja.
Und einmal mit 8 gewonnen und jetzt spielen sie zu Hause, haben wieder ein bisschen Rückenwind nach.
Ja.
Also es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich bin auch gespannt auf die Bayern, die jetzt zum ersten Mal so richtig gefordert sein werden nach dem Euroleague aus, die auch diesen neuen Rhythmus erstmal verarbeiten müssen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn du jetzt 4 Monate lang jede Woche quer durch Europa gereist bist. Und das fällt weg jetzt.
Eine Woche Zeit, sich vorzubereiten auf Berlin. Mhm. Interessante Aussagen dazu noch von Danilo Bartler in einem Interview, dass
wo denn?
Er gegeben hat. Ich glaube, er hat es basketball.de gegeben.
Okay.
Sind als Team gewachsen, war die Überschrift. Ich gucke nochmal eben nach. Dann die Aussage von ihm fand ich spannend noch, dass er sagt, vielleicht, dass wir doch ein bisschen mehr Taktik uns aneignen müssen, um nicht so ausrechenbar zu sein. So, also den ein oder anderen Überraschungsmoment einbauen. Und da trifft er natürlich hier bei uns auf offene Ohren. Denn das ist tatsächlich etwas, ich habe die Bayern nun schon sehr oft gemacht in dieser Saison. Und mir kommt es auch so ein ganz klein wenig vor, als würde ich jedes System schon 800 Mal gesehen haben. Und sie sind da ein bisschen ausrechenbarer geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch ein Faktor ist, den du gegen Mannschaften wie Berlin, die, glaube ich, da in der Hinsicht vielleicht einen kleinen Taktikvorteil haben könnten, dass du da noch was rausholst. Also dass du da noch mal so einen kleinen Überraschungsmove machst in irgendeiner Form.
Ja, irgendwie gilt es für Berlin auch, die da sehr gerne auch gegen die Bayern traditionell oder jetzt auch im Eurocup-Finale, das machen sie einfach gerne, dieses Hedge and Recover in der Defense spielen. Auch das hat sie ein bisschen ausrechenbar gemacht, auch wenn ich jetzt keine...
Interview war übrigens der Kurierverlag.de.
Aha.
Insofern das nochmal der Vollständigkeit halber, aus dem ich gerade zitiert habe.
Ja, also es wird auf jeden Fall spannend. Also ich freue mich auf das Spiel. Berlin hat halt immer noch die Möglichkeit, die Saison dauert noch, Playoffs gehen erst los.
Könnte auf jeden Fall noch Zweiter werden. Das wäre schon mal eine...
Ja, ja.
Aber also, ob es einen großen Unterschied macht, jetzt Zweiter oder Dritter, ich glaube, macht jetzt für Berlin auch nicht... Das ist, glaube ich, die Platzierung, die am wenigsten Unterschied ausmacht.
Welche jetzt?
Zweiter oder Dritter?
Zweiter oder Dritter.
Mhm. Für die erste Runde.
Dann habe ich noch eine Einsendung für unser Voice of...
Fuck off!
Oh, was? Voice of fuck off?
Der Taste drunter, Voice of...
Germany.
Natürlich.
Mhm.
Weißt du noch, wie der weitergeht?
Fuck offense, play defense.
Schöne Grüße an Coach Koch.
Coach Koch,
ja. Nee, Voice of...
Germany.
So, da nochmal auch die Bitte, also wenn Leute Fragen haben oder wenn Leute, sage ich schon, wenn ihr, liebe Zuhörer, Fragen habt an uns oder auch mal ein Statement verfassen wollt, dass wir hier diskutieren.
Genau, das kann über Basketball sein, über den eigenen Lieblingsverein, dass einem irgendwas auf den Sack geht, irgendwas fordern.
Kann über Game of Thrones sein.
Es kann über Game of Thrones sein. Du bist natürlich jetzt, Alex ist neuer Game of Thrones super Binge-Watcher.
Ja, jetzt bin ich aktuell.
Du hast alle 7 Staffeln geschaut, in wie viel?
Na, ich habe im Urlaub begonnen, so ein bisschen, und dann halt auf dem Rückflug und auf den Flügen sehr viel.
Mhm. Wo warst du im Urlaub?
Ich war in...
Okay.
Ja. War und, schön.
Ja, aber das war ja im März, also du hast die 7 Staffeln dir in kurzer Zeit reingeballert.
Kürzerer Zeit, ja. Mhm. Dann hin und wieder, wenn man dazu... Ja, das ist eine interessante Serie.
Absolut,
und, ja. Ich finde auch die Berichterstattung dazu sehr spannend und ich wollte das mal miterleben jetzt, wenn da die große letzte Staffel läuft. Mhm. Das ist natürlich schon sehr faszinierend zu sehen, wie die Amis sowas aufbereiten.
Definitiv.
Ja.
Das können sie.
Das können sie.
Also diese Soundbites, hätte ich ja schon wieder fast gesagt, diese Sprachnachrichten schicken an abteilungbasketball@gmail.com.
Genau, das ist auch ganz einfach, weil es ist natürlich nicht so wie WhatsApp-Sprachnachrichten schicken, aber ich glaube, jedes Handy hat mittlerweile so ein Voice-Memo-Dings und da kann man direkt rausscheren per Mail. Das mal als technischen Hinweis, weil hin und wieder auch Fragen aufgetaucht sind, ob man das nicht per WhatsApp machen kann. Natürlich ist das einfacher, aber ich glaube, man kann es, man kann das lösen.
Vielleicht brauchen wir mal eine WhatsApp-Nummer fürs nächste Jahr.
Möglicherweise, ja.
Die kommende
Saison. Aber jetzt machen wir mal weiter so. Dann kommen interessante Fragen, wie beispielsweise von Friedemann Weber. Da würde mich besonders deine Meinung interessieren.
Eigentlich ein Aspekt, der aus meiner Sicht noch nie bei euch irgendwie vorgekommen ist, dass irgendwie Basketball auch was mit Basketballschuhen zu tun hat. Und ich finde Basketballschuhe total cool und ich finde auch Leute, die Basketballschuhe auch im Alltag anhaben oder so, sehen einfach gleich viel cooler aus. Und die Zeit, als Nike halt irgendwie plötzlich die Airs rausgebracht hat und man irgendwie viel Geld dafür ausgegeben hat, obwohl man gar nicht so viel hatte für super Schuhe und so, das finde ich jetzt auch total prägend gewesen für diese spezielle Liebe Basketball. Tschö, tschö.
Tja.
Ja.
Ihr könnt, Kollegen können jetzt leider nicht sehen. Das sind, da prallen so ein bisschen Welten aufeinander jetzt, glaube ich. Also du hast, warte, ich schau mal.
Der Hörer hat einen kleinen, ich bin kein Sneakerträger.
Ja, du hast keine Basketballschuhe an?
Keine Basketballschuhe. Ich trage im Alltag keine Turnschuhe.
Ich habe hingegen
immer Turnschuhe an.
Ja.
Und ich, du hast Airs.
Auch, ja.
Er hat Airs.
Ich habe eher Airs.
Mhm. Er hat eher Airs. Mhm. Ich habe eher
Du hast eher Schuhe?
Schuhe an, mhm. Aber ich kann den Hörer natürlich verstehen, wenn er, also dann soll er sich vielleicht an PJ Tucker wenden.
Der hat,
PJ Tucker hat, wie ich lesen konnte,
einen eigenen Raum auf.
16.000 so. Paar Schuhe.
Ja, der bietet da auch immer mit oder da kümmert sich auch immer um diese ganz seltenen. Also das ist natürlich, das ist das Extrem, da gibt es eine richtige Sneaker-Sammel-Community. Basketballschuhe im Alltag, muss ich an einen Kollegen Arne Malsch denken, der auch gerne mal zum Anzug seine Basketballschuhe trägt. Aber prinzipiell ging diese Einsendung auch, hat das indirekt zu tun mit den Basketballbiografien, weil du natürlich auch so ein bisschen reinkommen kannst.
Also meine Sportschuhe früher beim Basketball waren Adidas München.
Adidas München, das sind doch, sind das nicht niedrige?
Ja,
niedrige. Das sind doch Handballschuhe.
Nö, ich habe die zum Basketball angezogen.
Hast du die noch?
Nein.
Also wir halten fest, du bist kein Sneakerhead.
Nee, ja. Nein, absolut nicht. Also ich schmeiß auch gerne was weg.
Ja.
So, also, haben wir noch was oder machen wir Aloha He?
Jetzt machen wir Aloha He.
He, he.
Und schließen ab mit der allerletzten Einsendung, was die Basketballbiografien betrifft, denn es geht jetzt bis nach 1986 zurück bei Christoph Hellerung. Kannst du dich erinnern an die ZDF-Sportrubrik Sport aus aller Welt?
Natürlich.
Ja. Und da hat er gesehen einen Bericht über den Slamdunk-Contest.
Wahrscheinlich von Ben Wett.
Ja, ja, wirklich. Wow. Das schreibt er wortwörtlich.
Ben Wett war der ZDF-USA-Sportkorrespondent. Ja,
genau. Ja. Okay, jetzt breche ich nochmal kurz ab. Wer hat denn den Slamdunk-Contest 1986 gewonnen?
Dominique Wilkins. Nee, Spud Webb.
Sehr gut, sehr gut. Sehr
Spud
gut.
Webb.
So, da gehen wir gleich wieder zurück.
Spud Webb.
Spontan Trivia in Aloha He reingepresst.
Spud Webb.
Das, ja, das hat er gesehen und hat ihn so fasziniert, dass er dabei blieb.
Ja.
Ja, auch schön. Da bin ich leider ein bisschen zu jung, dass ich den Kollegen, den legendären Kollegen Ben Wett gekannt hätte.
Ja, der war immer der... Der hat immer alle Sportberichte aus den USA gemacht fürs ZDF. Mhm. So, dann würde ich sagen, Paris hat ihn auf Wiedersehen. Nächste Woche Dienstag, dann am Tag des Spiels Bayern gegen Bamberg. Aber das soll uns nicht davon abhalten, das
hat uns noch nie abgehalten,
unseren Dienstag-Rhythmus beizubehalten.
Wie gehen wir um mit komischen Spieltagen?
Wir können es nicht ändern, dass im Grunde jeden Tag irgendwas passiert. Nicht vergessen für den Fall, dass ihr diesen Podcast noch vor Mittwochabend hört, ich glaube, 20.45 Uhr auf Magenta Sport. Spiel 3, FC Barcelona gegen Anadolu Efes Istanbul.
Mit Sveti.
Mit Sveti. 1-1 in der Serie.
Ja, Euroleague bei Magenta Sport.
Gibt es nämlich weiter.
Am Sonntag, ja.
Ohne die Bayern.
Ja. Und am Sonntag Alba gegen Bayern bei Kurzzeit Live. Auch sehr schön.
Und dann werden wir Dienstag 17:45 über beides reden. Über die Euroleague, die BBL und wahrscheinlich auch ein bisschen, kleines bisschen NBA. Bis dahin.
Kleines bisschen.
Gute Zeit.
Okay, gut.
We treat people here with complete respect. This is Germany.
Thank you.